Reißverschluss?
Habe ich. Reißverschluss wurde auch beseitigt. Ich hoffe, es
Katzenklappe
klappt.
Eingebaut?
Katzenklappe noch nicht eingebaut, aber der Plan steht. Dafür habe ich heute meine Wärmflasche, die hier ein bisschen raschelt, aber die muss sein, es hilft nichts.
So. Wir haben schon lange nicht mehr über unsere Getränke gesprochen.
Ja, das stimmt. Das sagst du nur, weil es bei dir heute Tee gibt.
Ja. Ingwer-Tee. Was gibt's bei dir?
Bei mir gibt es ja Prosecco tatsächlich. Boah. Ja, hatte ich Bock Prosecco. Drauf. Ja, das war doch, das ist eine gute Idee. Wobei, ja, mit Ingwer-Tee und Zeug haben wir uns die letzten Tage auch zugeschüttet, von dem her. War gut, ja. Aber jetzt reicht's wieder. Ja, dann würde ich sagen, los geht's. Du darfst. Schön.
Ich habe schon überlegt, ob ich dich verarschen soll und sagen soll, du bist heute dran, aber...
Sowas merke ich mir. Ja, ich das funktioniert nicht. Okay. Keine Chance.
Hallo zusammen und herzlich willkommen bei den Social Sisters, unserem Mädelsabend. Ich bin die Steffi.
Und ich bin die Ria.
Und uns beide verbindet seit über 20 Jahren eine tiefe, tiefe Freundschaft, die Sozialpädagogik und viele Sachen drumherum. Humor, würde ich sagen. Und das ist der Grund, warum wir den Podcast ins Leben gerufen haben. Hier geht es darum, dass wir unterschiedlichste Themen rund um das Thema Sozialpädagogik gemeinsam an unserem Mädelsabend, in Anführungsstrichen, diskutieren, drüber quatschen und ganz wichtig natürlich auch, dass wir eure Beiträge dazu haben und auch eure Themen und eure Dinge, die ihr dazu sagen wollt, mit reinnehmen. Sozusagen ein Austausch rundum, würde ich sagen. Ganz wichtig, bei einem Mädelsabend geht es natürlich lustig zu. Das heißt, hier wird auch immer mal wieder gelacht. Wir nehmen uns manchmal so ein bisschen gegenseitig auf den Arm. Das heißt aber nicht, dass uns das irgendwie wie das Thema lächerlich finden, sondern einfach, dass wir auch finden, es braucht einfach Spaß, um bestimmte Dinge vielleicht auch einfach
besser hinnehmen zu können,
genau. Wir erzählen auch immer wieder aus unserem Berufsalltag, auch von eigenen Fällen und vielleicht auch manchmal von euren eigenen Fällen oder euren eigenen Fragen. Und deswegen ist es uns ganz wichtig, nochmal zu erwähnen, dass natürlich keinerlei Daten oder sonstige Dinge genannt werden, in Folge deren man auf irgendwelche Personen einen Rückschluss schließen könnte.
Ziehen kann, aber macht nichts.
Rückschluss ziehen kann.
Wir freuen uns über Bewertungen bei Spotify, Deezer und so weiter.
Und natürlich, eins unserer Herzensthemen, ist es hier keine Fachpodcast, sondern wir sind ein Mädelsabend. Wir diskutieren über Themen, über das, was uns an dem Abend kommt. Bitte erwartet nicht, dass wir alles sagen, was man rund um ein Thema sagen kann.
Genau, ist uns ganz wichtig. Nicht, dass ihr enttäuscht seid. Nee. Entschuldigung.
Und natürlich, wie ich schon gesagt habe, freuen wir uns besonders über eure Beiträge, über eure Nachrichten, E-Mails, Facebook. Und somit lebt der Podcast einfach. Er lebt.
Ist nicht lebendig, nur, ist spannender und macht einfach viel mehr Spaß mit euch zusammen.
Mhm. Ja. Siehst du, du konntest das jetzt auch nicht lassen. Du wolltest jetzt mitmachen beim Intro.
Ja, stimmt. Nachdem es mir letztes Mal nicht mehr eingefallen ist, was wir da immer sagen,
das war nämlich sehr gut zusammengeschnitten.
Ja, das wollte ich dir auch noch sagen. Phänomenal. Gott sei Dank, das war nämlich echt eine Lachnummer. Aber gut. Schön.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Heute, wir haben es echt geschafft. Okay, es war nicht ganz eine Woche, aber
so.
Nach einer Woche, also müssen wir noch schneiden, aber ich finde, wir waren echt schnell, oder?
Ja, für unsere Verhältnisse und die Feriensituation und so weiter und so fort, finde ich auch. Das haben wir gut gemacht.
Wenn wir jetzt mal so unserem klassischen Ablauf folgen, Ria, wie geht's, wie steht's?
Ja, also einerseits super, weil ich habe jetzt auch die Woche tatsächlich Urlaub, das ist ziemlich cool. War noch kurz so ein bisschen beim Wellnessen, das war auch mega. Etwas negativ ist, dass bei uns die Heizung ausgefallen ist seit 2 Tagen und das ist böse. Das ist wirklich böse. Heißt, wir haben kein warmes Wasser und es ist irgendwie jetzt ja auch kalt, es herbstelt schon so ein bisschen. Kalt geht für mich gar nicht, deswegen bin ich so ein bisschen gefrustet. Habe auch hier meine Wärmflasche dabei, also bitte nicht wundern, wenn es mal ein bisschen gluckert und so. Das ist meine Wärmflasche, mein treuer Begleiter seit 2 Tagen, zumindest abends. Aber sonst sehr gut. Ja, kann mich nicht beklagen. Alles fein. Und dir, Frau Urlaubszurückkehrerin, wie steht es bei euch und bei dir?
Ja, also wir hatten ja so eine kleine Odyssee, das habt ihr ja dann mitgekriegt, als wir dann 3 Wochen in Spanien schon waren, kam ja dann das Risikogebiet auf einmal. Auf einmal saßen wir mitten im Risikogebiet, das ging ja auch so schnell, wir hätten da jetzt auch gar nicht mehr schnell heimfahren können. Und ja, hatten dann halt so ein bisschen eine abenteuerliche Heimreise und waren dann erstmal in Quarantäne und haben dann erstmal versucht, irgendwo getestet zu werden, was, Iria kennt die Geschichte schon, nicht so einfach war, ja, weil die Ärzte einfach völlig überfordert waren, keine Kapazitäten, viele Praxen im Urlaub. Aber nach einer Woche hatten wir dann, glaube ich, das Testergebnis. Also wir wurden dann nach 5 Tage später oder so, haben wir dann endlich mal einen Test gekriegt, aber da mussten wir auch 2 Tage, Vormittage lang am Telefon hängen dafür. Alle negativ und jetzt dürfen wir wieder raus. Und jetzt ist es irgendwie...
Gott sei Dank.
Ja, wir hatten nämlich eigentlich echt noch viele Sachen geplant und jetzt müssen wir halt alles in diese letzte Woche pressen und das ist irgendwie voll blöd.
Aber ja, schon ein bisschen stressiger, weil bei euch geht ja auch nächste Woche die Schule wieder los.
Genau, glaube ich. Genau, bei mir am Montag, da ist ja immer Lehrerkonferenz bei uns.
Ja.
In diesem Montag nach den Sommerferien, wo ja noch keine Schule ist. Genau, am Dienstag kommen dann die Schüler. Und dann wird es spannend. Es kommen ja alle. Ich bin gespannt, wie der erste Schultag für die neuen Erstklässler so wird. Also ich glaube, die kommen irgendwie gestaffelt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja, ich bin jetzt echt gespannt auf das neue Schuljahr, weil das letzte, das ist ja irgendwie nur so gefühlt ein Drittel hat es nur stattgefunden, dadurch diese lange Lockdown-Zeit und so weiter. Aber ich bin jetzt optimistisch.
Und bin gespannt. Ja, muss man auch sein. Und wirklich die große Hoffnung, dass es halbwegs wieder normal wird.
Ja, genau.
Und die ganzen Kids und Mäuse wieder hier täglich in die Schule gehen dürfen, muss man ja schon sagen. Wahnsinn.
Und ich habe, das muss ich jetzt gleich sagen, damit es gleich mal hier für alle klar ist, ich habe bei Instagram, glaube ich, gestern oder heute gesehen, es gibt jetzt einen Entweder-Oder-Podcast.
Wie jetzt?
Ja.
Das haben die sich ja abgeschaut bei uns.
Ich habe nämlich auch echt geguckt.
Krass.
Es gibt erst 4 Folgen oder so. Das ist, siehst du mal.
Aber das finde ich auch krass, dann den ganzen Podcast damit zu füllen. Ich habe ja schon 2 Wochen Stress, wenn ich mit der Entweder-Oder-Frage, also mit einer dran bin. Mhm, und so die Vorstellung, heute. So wie heute, ja, genau. Kannst du dir vorstellen, wie es mir in der letzten halben Stunde ging. Oh Gott. Ja, aufregend.
Gell?
Muss ich mal reinklicken.
Ja, ich fand fand ich ja witzig.
Da kann man sich bestimmt gute Fragen holen.
Mhm. Na toll. Bakterie wieder.
Danke. Supi. Schön. Nein, aber alles in allem seid ihr wieder gut angekommen und nach etwas holprigem Weg, aber jetzt wieder steht ihr voll im Leben. In Deutschland.
Ich habe keine Orca-Wale gesehen. Das lag daran, dass die Ria nicht dabei war.
Ja, ich befürchte es auch. Nächstes Jahr, Steffi, komme ich mit und dann kommen die Orca-Wale auch.
Also die waren da.
Aber immer nur dann, wenn du nicht auf dem Schiff warst.
Die kommen ja immer nur im Juli und August in die Straße von Gibraltar und ich bin dann jeden Tag rausgefahren und dann war ich 2 Tage mal nicht, weil ich mir dachte, okay, ich brauche mal eine Pause und genau in den 2 Tagen waren die dann da.
Ist schon, nee, das kann kein Zufall mehr sein. Nee,
das war irgendwie...
Wir müssen was an der Herangehensweise ändern.
Ja.
Nächstes Jahr komme ich mit und dann klappt es.
Und dann aber.
Und dafür muss man aber auch sagen, die Steffi ist ja da inzwischen schon völlig abgestumpft. Nein, stimmt nicht, aber sie hat... sehr, 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 sehr viele wunderschöne und tausende Delfine und auch andere Wale und Schildkröten und lauter so tolle Sachen gesehen.
Lauter tolle Sachen. Ganz toll.
Kann man echt neidisch werden.
Ja, vielleicht tue ich mal ein paar Fotos.
Ja.
Auf die Facebook-Seite.
Wäre vielleicht eine Idee. Ja.
Heute übrigens der Hintergrund, also heute reden wir lang am Anfang, aber es
macht nichts
erwähnen. Ich habe letztens in Spanien ganz vergessen, unseren Hintergrund zu fotografieren. Das wollte ich doch jetzt immer machen. Na, egal.
Das aber stimmt.
Das macht ja immer mein LMVMK. Heute sind wir auf dem Festival bei Wacken.
Ach, Wacken ist es. Doch nicht Rock im Park.
Ich glaube, das ist so. Wacken, dieses
So okay. Alte Revival-Zeiten, ja, das kann sein, das Logo. Wir haben vorhin schon gesagt, Festival, früher war es cool, aber ich glaube, jetzt schaffen wir es nicht mehr.
Nur mit Wellness-Hotel.
Außer wir können uns ein Wellness-Hotel einmieten und mal ein, zwei Stündchen rüberschauen. Genau. Fand ich lustig. Gut, dann, ich habe es gerade nicht auf meinem Bildschirm vor mir, Nachtrag zum letzten Thema, oder? Was gibt es denn noch zu sagen? Ich habe jetzt noch eine Hörernachricht, die würde ich dann noch kurz vorlesen, aber vielleicht hast du auch noch was, beziehungsweise magst du kurz sagen, was so grob Thema war letztes Mal?
Ich habe mir jetzt gedacht, wir fassen jetzt noch mal kurz zusammen und ich habe noch eine kleine Richtigstellung. Das ist mir einfach beim Schneiden, also ich habe den dann tatsächlich noch mal angehört, weil der Ton ja auch irgendwie nicht so prickelnd war und ich war echt, ehrlich gesagt, lange am Überlegen, ob wir den überhaupt rausjagen.
Das war viel hin und her, das stimmt.
Es hat mich echt gestresst mit diesen Tondingern, aber naja, gut, ich glaube, es geht. Und dann habe ich es mir nochmal angehört und dann ist mir aufgefallen, dass ich bei dem Thema Gymnasium mal gesagt habe, im Gymnasium interessiert es ja keinen der Lehrer. Das interessiert die alle nicht. Ja?
Also völlig desinteressiert.
Natürlich völlig
null sozial.
Überspitzt gesagt.
Blödsinn. Ja.
Und für mich war einfach nur wichtig, dass der Unterschied zwischen einer Grundschule und einem Gymnasium, wie viel Interesse die Lehrer dann an den persönlichen und privaten Befindlichkeiten vielleicht oder den Situationen zu Hause der Schüler haben, halt unterschiedlich sind. Und
ich denke auch, das liegt in der Natur der Sache, der Fokus ist einfach, ja, unterschiedlich.
Genau.
Bei der einen Schiene hast du die kleinen Kids-Mäuse, da hat man einfach nochmal ein anderes Auge drauf, wie bei, weiß ich nicht, 11, 12, 13 plusjährig.
Und natürlich hast du halt auch eine Hauptklassenlehrerin und nur so kleine Fächer wie Religion und so weiter haben dann vielleicht andere Lehrerinnen in der Grundschule, aber im Gymi hast du halt Fachlehrerprinzip, das heißt, du hast halt für jedes Fach einen anderen Lehrer und deswegen ist auch der Blick gar nicht so, ja, weil du halt die zweimal in der Woche dann vielleicht siehst und im Unterricht kurz erlebst und kannst dann, glaube ich, auch nicht so viel sagen. Also das muss man schon auch immer dazu sagen. Ich habe das jetzt echt, so war das nicht gemeint. Das ist mir nur selber aufgefallen. Vielleicht ist es ja dem einen oder anderen auch aufgefallen.
Es war nicht bösartig kritisch gemeint, sondern wie gesagt, uns ist ja wohl klar, das liegt einfach ja an den Grundvoraussetzungen und nicht am Desinteresse der Lehrer an sich.
Sehr richtig.
Dass das nochmal betont wird, genau.
Das wollte ich nochmal sagen. Ich habe ja selber lange am Gymnasium gearbeitet und natürlich gibt es da super viele Lehrer, die auch ganz interessiert an den Schülern sind. Also
dennoch,
das kam mir einfach
trotzdem.
Genau.
Ja, super.
Gut, also was haben wir letzte Folge uns in einer etwas wirren,
Es war eine Urlaubsfolge.
Gut, wir haben uns erstmal angeschaut, ja okay, wie heißt das jetzt eigentlich? Es gibt ungefähr viele Begriffe. Ich will jetzt nicht wieder 1000 sagen, ich neige ja so zu Übertreibungen mit Zahlen. Also es gibt sehr viele Begriffe für die diese Stellen sozusagen. Ob es jetzt Schulsozialarbeit des Jahres, Schule öffnet sich, was weiß ich, was noch. Und wir haben festgestellt, wir wissen eigentlich jetzt hauptsächlich, wie ist es in Bayern.
Richtig.
Und haben jetzt einfach mal mutig gesagt, gut, das ist bestimmt überall ähnlich. Dazu kam jetzt gleich ein Hörer.
Ja,
die kannst du jetzt gleich mal einbringen.
Die würde ich einbringen, das passt nämlich hier sehr gut, weil eben ein anderes Bundesland hier benannt wird. Und zwar, hallo liebe Social Sisters, habe gestern freudig euren neuen Podcast gehört und habe nun hier noch ein paar Antworten. Juhu, vielen Dank jetzt schon mal. Ich bin tatsächlich direkt beim Land Niedersachsen angestellt, im öffentlichen Dienst und dementsprechend ist die Schulleitung meine direkte Vorgesetzte. Also genau kontra wie bei dir eigentlich. Mhm. Ja. Mhm. Da die Schulleitung aber die tollste Frau aller Zeiten ist, finde ich das voll okay. Gratulation. Dann glaube ich, dass es diese Trennung von Einzelfallhilfe und Prävention bei uns nicht so gibt. Meiner Kenntnis nach machen Schulsozialarbeiter bei uns im Norden beides natürlich je nach Bedarf der jeweiligen Schule. Mhm. Eine Hospitation beim Jugendamt musste ich auch nie machen. Hätte es aber, glaube ich, sehr bereichernd empfunden. Ich bin auf 30 Stunden angestellt und arbeite auch die Ferien rein. Also faktisch dann 34,5 Stunden in der Woche. Von auszufüllenden Statistiken habe ich noch nichts gehört, bin ja aber auch noch ganz neu
kommt vielleicht noch.
Ich danke euch schon mal für die erste Folge des Themas und freue mich schon auf die nächste. Es ist interessant zu erfahren, wie anders es bei euch ist. Viele Grüße. Unsere liebe Hörerin, die der Name nicht genannt werden soll, finde ich super.
Ja, ich auch, weil das haben wir letzte Folge nämlich gesagt. Und dann hat
ja, dass sie da so zurückschreibt entsprechend und den Witz auch versteht. Ja, sehr gut. Sehr cool. Ja, nochmal vielen, vielen Dank für diese Nachricht. Ist für uns natürlich auch mega spannend, auch aus anderen Bundesländern das zu hören. Genau das ist es nämlich, das wissen wir einfach nicht. Mhm. Und sind da wirklich happy und dankbar, wenn wir da von euch diese Inputs kriegen, weil einige Dinge tatsächlich völlig anders sind, wie jetzt bei der Steffi zum Beispiel. Mhm. Ja, sehr, sehr cool.
Hat mich auch voll gefreut. Ich habe auch nochmal einen Aufruf gestartet, aber da hat irgendwie niemand geantwortet. Aber ich finde, das reicht ja auch schon, dass wir da so zwei Vergleiche haben. Und ich denke mal, du kannst jetzt einfach pauschal sagen, wir arbeiten alle, machen alle soziale Arbeit an der Schule und es wird wahrscheinlich um Prävention gehen, es wird um Einzelfallberatung gehen, mit unterschiedlichen Schwerpunkten, was aber sowieso logisch ist, weil ja auch jede Schule anders ist und jedes Klientel ist anders und an den unterschiedlichen Schulen gibt es unterschiedliche Themen. Es gibt vielleicht Schulen, da ist wirklich das Thema, dass viele Migranten drin sind oder es gibt vielleicht, keine Ahnung, in einer Mädchen Realschule wird es wahrscheinlich auch andere Schwerpunktthemen geben als an einem gemischten Gymnasium. Ja, also, oder? So würde ich das jetzt mal zusammenfassen.
Würde ich auch ganz genauso sehen. Genau, A, von der Schulart hängt schon mal extrem ab. Dann, wie sind die Schulen aufgestellt? Dann von den, ich nenne es jetzt mal so provokant, die sozialen Brennpunkte oder eben die Locations, wo sind die Schulen, ganz genau, wie du gesagt hast. Am wichtigsten festzuhalten, wir alle wollen da die soziale Arbeit leisten oder ihr alle wollt die soziale Arbeit in der Schule leisten und eben bedarfsorientiert, was braucht's. Und das gibt's dann hoffentlich auch und wird eingebracht.
Ja. Cool. Und wie gesagt, also es gibt ja diese Festlegung auf bei JAS eher Einzelfallhilfe und bei Schulsozialarbeit eher präventiv. Aber das habe ich ja letzte Folge schon gesagt, das ist ja auch utopisch. Also zu sagen, okay, ich mache nur Präventionsangebote und wenn dann ein Kind kommt, das mir sagt, meine Eltern trennen sich, dann sage ich dem, ja gut, dann musst du warten, bis eine Trennungsentscheidungspräventionsgruppe
funktioniert in der Praxis.
Es ist so natürlich nicht. Ja.
Also letztlich auch da nach Bedarf. Super. Genau. Ja, dann würde ich sagen,
Was haben wir denn noch? Wir wollten noch kurz sagen, was wir alles letztes Mal schon angesprochen haben. Wir haben gesagt, gut, wie bin ich eingestiegen in der Schule? Ich habe mich vorgestellt bei den Elternabenden, bei den Kindern in den Klassen. Wie lief es mit den Lehrern? Das haben wir so ein bisschen, wie kommt man rein, wenn man neu anfängt?
Genau,
so
wie findet man den Anschluss?
Dann, was sind so für Themen, warum kommen Kinder? War so eine Frage, die du einfach auch gestellt hast. Was hatten wir noch?
Ja, dann hat letztlich das Ganze halt auch genau an Methoden und praktisch dargestellt. Eben diese eine Blume, die du zum Beispiel auch gepostet hast und halt einfach so Ideen, wie es bei dir so im Alltag abläuft letztlich, ja, im Groben. Sind dann aber stehen geblieben, das war auch eine Hörernachricht, die werden wir jetzt auch gleich wieder einbringen, weil da sind wir eigentlich mittendrin noch stehen geblieben, wenn es jetzt so konkret um die Frage geht, was zum Beispiel ist, wenn ein Kind kommt und sagt, es hat Probleme zu Hause, es gibt Konflikte, Gewalt, was auch immer. Das wären so die Sachen, mit denen wir uns heute mal auch praxisorientiert so ein bisschen auseinandersetzen wollen. Sind wir sehr gespannt, was du da uns erzählen kannst, Steffi. Mhm. Und ein bisschen so den Arbeitsalltag an sich nochmal. Ich glaube, so verschiedene Präventionsprojekte vielleicht. Ja, einfach, dass wir das nochmal ein bisschen rundum abschließen und uns angucken, dass man sich so ein abschließendes Bild machen kann. Wie schaut der Berufsalltag aus bei dir?
Also die Frage war ja, was passiert? Vielleicht kannst du sie nochmal vorlesen.
Genau, ich würde einfach diese Hörernachricht nochmal vorlesen. Ich habe sie schon angefangen letzte Woche, bei der letzten Folge, aber ich fange jetzt einfach nochmal an und wir steigen da ein, wo wir aufgehört haben. Vielleicht könntet ihr ja auch mal eine Folge über die Schulsozialarbeit machen, in der Steffi etwas von ihrem Arbeitsalltag erzählt. Ich bin nämlich gerade ganz neu in einer Grundschule als erste Sozialarbeiterin und finde Erfahrungsberichte, Ideen und eigentlich alles an Infos dazu super. Wie läuft das bei Steffi mit der Schweigepflicht gegenüber den Lehrern? Bringen diese dafür Verständnis auf. Werden Kinder, die im Unterricht nicht mehr handelbar sind, zu Steffi geschickt oder macht ihr Termine aus? Das hatten wir auch schon und angeschaut letzte Folge, kommt mir jetzt gerade. Was machen, wenn ein Kind berichtet, zu Hause geschlagen zu werden? Erstmal Elterngespräch oder gleich die insoweit erfahrene Fachkraft hinzuziehen und das Jugendamt informieren? Geht noch weiter, wir machen hier einen Stopp, weil das, denke ich, ist ein ganz wichtiges, spannendes Thema, wo wir jetzt gleich direkt einsteigen.
Wir waren ja schon bei der Frage. Ich habe dann nochmal gesagt, naja, okay, warte mal, bevor wir das jetzt beantworten, vielleicht erstmal, warum kommen die Kinder prinzipiell so? Was sind
grundsätzlich
so die Themen? Ich habe mir natürlich da Gedanken gemacht und meine Antwort darauf ist, dass du das natürlich nie pauschal sagen kannst, weil natürlich ist jeder Fall und jede Geschichte auch eine andere. Ich hatte das tatsächlich auch schon, dass Kinder zu mir gekommen sind, die das erzählt haben. Mir kam dazu als erstes, also erstmal ist das, finde ich, abhängig vom Alter. Also ich glaube, wenn ein Kind in der Grundschule kommt und erzählt, die Eltern haben mich geschlagen, dann gucke ich das jetzt erstmal von mehreren Seiten an. Ich hatte nämlich schon so ein Kind, das immer kam, wenn es Aufmerksamkeit wollte und hat dann melodramatisch irgendwelche Geschichten von den Eltern erzählt. Und das hat sie sich halt einfach ausgedacht. Die wollte, das kam dann auch so raus. Ja, also die wollte halt einfach irgendwie Aufmerksamkeit. Filmreif, wie sie das dargestellt hat. Wenn das Kind jetzt zu mir kommt, dann werde ich natürlich erstmal anfangen, ganz konkret nachzufragen. Ja, dass ich mir erstmal erzählen lasse, was ist denn genau los und war das jetzt in Anführungsstrichen einmal eine Ohrfeige, weil, keine Ahnung, das Kind den kleinen Bruder geärgert hat oder ist das was immer wiederkehrt? Dann werde ich vielleicht auch mal schauen, sehe ich irgendwas, irgendwie blaue Flecken, keine Ahnung. Und dann würde ich wahrscheinlich jetzt erstmal bei dem Lehrer vielleicht so ein bisschen nachfragen, weil wenn du das Thema Gewalt hast, dann ist ja auch die Schweigepflicht schon mal so ein bisschen ausgehebelt. Also wenn du wirklich die Befürchtung hast, ein Kind erfährt Gewalt, dann würde ich wahrscheinlich mal nachfragen beim Lehrer, wie läuft's denn da? Hast du schon was beobachtet? Die Eltern gleich anzurufen und ein Elterngespräch zu machen, das ist jetzt was, wo ich super vorsichtig bin, weil ich das einfach in meiner Arbeit als SPFH schon erlebt habe. Da sind schon Geschichten passiert, wo eben Kinder sowas im Hort zum Beispiel erzählt haben. Die Horterzieher haben sofort bei den Eltern zu Hause angerufen. Dann war das Kind erst mal 2 Wochen krank gemeldet und hat danach keinen Pieps mehr gesagt.
Oder eben das andere, dass du sagst, man hat da wirklich jetzt ein Kind, das einfach hier einfach Aufmerksamkeit möchte. Das wird auch irgendeinen Hintergrund haben. Natürlich darf man auch nicht vergessen, aber ich denke auch, das muss man irgendwie mit Hirn und wirklich mit in Ruhe beleuchten, um dann entsprechend tätig zu werden.
Also ist es mir erstmal völlig egal, ob das jetzt so ist oder nicht, weil ich ist natürlich erstmal was, was ich immer ernst nehme. Das sage ich den Kindern auch so, weil ich bin ja keine Detektivin, sondern ich höre mir das jetzt erstmal an und wenn ein Kind mir das erzählt, dann nehme ich das ernst. Wenn es jetzt wirklich so wäre, dass sich der Verdacht erhärtet, okay, das ist schon was, was wirklich in das Thema Gewalt zu Hause geht, dann ist es ja bei mir so, ich bin ja allein. Also das heißt, ich habe keinen Kollegen hier an der Schule. Ich habe aber eine Ansprechpartnerin in meiner Einrichtung, die ich einfach anrufen kann, auch die auch diese insofern erfahrene, was ist das so?
Insofern erfahrene Fachkraft.
Also eigentlich ist mir das auch wurscht. Ich finde, Hauptsache, du hast einen zweiten, einen Kollegen, der auch Ahnung hat, mit dem du dich jetzt mal austauschst und sagst, okay, das und das habe ich gehört. Und was denkst du, würdest du jetzt, wie ist mein weiteres Vorgehen? Du hast ja meistens eh schon einen Plan im Kopf, aber du hast einfach nochmal eine zweite Meinung.
Ja.
Und dann, was ich auch nochmal erwähnen will, was ich auch immer wieder mache, was die Ria sonst jetzt auch gleich gesagt hätte, ich rufe auch beim Jugendamt an und mache anonym, frage ich einfach. Also das Kind hat mir das und das erzählt, das und das habe ich beobachtet und so weiter und so fort. Ich meine, wenn du Verletzungen siehst bei einem Kind, dann ist es ja eh klar, ja, also dann hast du ja sowieso schon mal...
Auf jeden Fall ist dann der Punkt, dass man, wer auch immer, entweder die Schule oder das Jugendamt das Kind dem Arzt vorstellen muss. Oder die Schule sagt den Eltern, du musst zum Arzt. Oder das Jugendamt sagt den Eltern, ihr müsst zum Arzt. Das wird dann so das Vorgehen.
Ja. Genau. Also ich hatte auch schon mal eine Familie, Entschuldigung, das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Da war auch der Verdacht so. Und da hatte ich als SPFH damals ganz klar auch die Anweisung vom Jugendamt, okay, wenn du da irgendwas siehst bei dem Kind, ich bin mit den Kindern manchmal alleine unterwegs gewesen, gerade aus dem Grund, und wenn du da irgendwas siehst, dann darfst du einfach das Kind nehmen, zum Kinderarzt gehen, du musst die Eltern nicht fragen, das darfst du dann. Weil es ja wieder dieses Straftat-Dingsbums ist, Gewalt ist eine Straftat, du brauchst Beweise und Beweise sind halt eben blaue Flecken und so weiter und so fort. Genau. Du wolltest was sagen?
Genau, 2 Sachen, und zwar vielleicht einfach für Hörer, die noch nicht so in der Materie drin sind, bei dem, was du am Anfang gesagt hast, nachzufragen. Mhm. Machst du das dann auch so, dass du wirklich auch so konkret nachfragst? Also wir machen das immer ganz gerne, wirklich zu gucken, wie oft ist das passiert? Wann ist es das letzte Mal passiert? Genau. Wie hat es ausgeschaut? War das eine Faust? War das eine flache Hand? War das ein Klaps? War das, weiß ich nicht, mit einem Lineal? Keine Ahnung. Ja. Also da, das lässt du dir auch ganz konkret so, wenn es die Situation zulässt, natürlich lässt du dir das auch so schildern quasi. Das
würde ich jetzt zum Beispiel auch vielleicht wieder sogar mit so einer Skala machen.
Mhm, da wird es wieder gut reinpassen, gell? Ja, okay.
Weil da haben die Kinder auch was, woran sie sich orientieren können. Da können sie halt einfach, das würde ich so zum Beispiel machen. Wenn es halt passt natürlich.
Ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt ein völlig verschüchtertes Mäuschen da sitzen hast, dann bohrt man natürlich nicht in den Nähe her. Aber das hat ja jeder im eigenen Gespür. Ja, denke ich mir auch. Und das andere, weil du es gerade gesagt hast mit dem Arzt, da weiß ich, da muss ich gestehen, ich weiß ich gar nicht, ob man da, darf man das machen? Also wenn man einen Fall hat, der jetzt völlig neu ist, sage ich jetzt mal, und man hat jetzt keine Order von Jugendamt oder Richter oder so, zu sagen, sofort zum Arzt, wenn irgendwas ist, dürftest du oder dürfte jeder Sozialarbeiter oder jeder Mensch, der diesen Verdachtsmoment hat oder diese Äußerung hört, ein fremdes Kind oder ein ihm anvertrautes Kind nehmen und zum Arzt bringen? Das weiß ich nämlich gar nicht, offen gestanden.
Also bei den SPVs war das so. Also wenn du was siehst, mega blaue Flecken. Also du gehst nicht zum Arzt, wenn das Kind sagt, und du siehst nicht, aber wenn du siehst, ein Kind, keine Ahnung, hat halt irgendwie blaue Flecken an Stellen, wo halt jetzt nicht klassische blaue Flecken sind, wie an den Knien oder so, wo Kinder halt auch einfach mal hinfallen. Oder wenn ich da was gesehen hätte, dann hätte ich einfach...
Das in dem Auftrag hättest du das gemacht, jetzt als Schulsozialarbeiter? Schule,
keine Ahnung, würde ich das wahrscheinlich mit meiner Vorgesetzten und mit Jugendamt und Schulleitung. Also ich würde da, glaube ich, wenn ich jetzt wirklich so, also wenn ich wirklich was Offensichtliches sehen würde, ja.
Ja, da vernetzt man sich und dann
vernetze ich mich sofort. Ja.
Und guckt, dass man halt auf welchem Weg auch immer das Kind aber dennoch schnell dem Arzt vorgestellt bekommt. Entweder mit Eltern oder halt auch ohne und mit deren Zustimmung oder wie auch immer. Okay. Ja.
Cool. Also ich würde immer, das habe ich ja schon gesagt, erstmal frage ich das Kind und lasse mir das alles genau erzählen. Und dann, je nachdem, was mir das Kind erzählt hat, würde ich entweder gleich beim Jugendamt anrufen und 8b-Beratung, also ohne Namen zu nennen, halt erzählen, so und so ist die Situation, wie schätzt ihr das ein? Wahrscheinlich würde ich vorher erst noch meine Kollegin anrufen und die würde mir das dann aber auch so sagen. Also das ist in der Regel so. Was ich auch schon gemacht habe, ist, dass ich bei der Direktorin auch nachgefragt habe, weil ich finde immer die... auch eine, die muss das wissen. Und die war auch schon oft so, dass sie mir dann gesagt hat, okay, ja, es gibt bei uns einige Kinder, da ist das wohl so bekannt, weil es halt einfach auch so eine kulturelle Geschichte ist. Mhm. Es gibt einfach Kulturen und Herkunftsländer, da weißt du, da ist es so, weil es in der Kultur so verankert ist. Das waren aber also keine Kinder, die jetzt zu mir gekommen sind, sondern das habe ich halt nur schon so gehört, dass es da Kinder gibt, wo man weiß oder sich gut vorstellen kann, da ist zu Hause halt...
Die einfach nochmal anders, eine andere Grundhaltung haben, was Erziehung betrifft, wenn man es jetzt mal ganz höflich ausdrücken will. Ja.
Genau, also Eltern informieren. Ich hatte auch schon einen Fall, da war das so, da kam das Mädchen, das ist aber in der Früh heulend in die Schule reingelaufen und hat irgendwie drei Lehrern erzählt, dass sie zu Hause geschlagen wird. Und so kam der Fall dann zu mir, dass ich irgendwie mitgekriegt habe und mal nachgefragt habe. Und dann ist das Kind halt auch irgendwann zu mir gekommen oder die Lehrerin hat es geschickt. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, ist schon echt länger her. Und da konnte man das auch gut mit den Eltern dann besprechen. Das war halt so ein Fall, da war es halt so, die ist halt in der Früh immer nicht in die Gänge gekommen. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe mal. Also die ist halt, hat halt immer voll getrödelt. Die Eltern mussten beide in den Zug erwischen. Und das Mädel hat halt irgendwie, sich geweigert.
Getrödelt.
Und dann haben die Eltern halt den Zug öfter verpasst und sind dann halt, keine Ahnung, eine Stunde später in die Arbeit. Und dann ist es halt dem Papa irgendwann passiert, dass ihm die Hand halt ausgerutscht ist vor lauter Wut, ja. Und das ist natürlich nicht in Ordnung. Aber das ist jetzt für mich ein anders gelagerter Fall, als ein Kind, das jeden Tag grün und blau geprügelt wird.
Ja, denk auch, das muss man wirklich sehr individuell betrachten, gell? Und auch ein Gespür eben bekommen, kann man die Eltern jetzt hinzuziehen. Ich bin immer ein Fan, dass man das sehr transparent macht. Ja. Aber klar, gerade bei diesen Gewaltthematiken muss man natürlich hineinhorchen, wie weit man da vielleicht nicht dann Öl ins Feuer gießt.
Genau, also die Eltern musst du sowieso irgendwann ins Boot holen, aber nicht als erstes. Also du musst, glaube ich, erstmal einen guten Plan haben, wie ist das Vorgehen, sodass das Kind nicht in die Situation kommt. Es kommt jetzt nach Hause, hat es in der Schule erzählt und die Eltern warten zu Hause auf das Kind und wissen das schon. Also weißt du, wie ich meine, dass das Kind dann in eine Situation kommt, wo es sich alleine mit den Eltern dann irgendwie auseinandersetzen muss. Und dann würde ich das immer gemeinsam in der Schule machen und dann
halt gleich einen weiteren Fahrplan besprechen und und Druck rausnehmen, dass die wieder gut im besten Fall nach Hause zusammen gehen können.
Genau.
Ja. Ja. Okay. Jetzt gehe ich gerade die Frage nochmal durch. Genau, also erstmal Elterngespräch oder gleich die insoweit erfahrene Fachkraft hinzuziehen. Ja, wie gesagt, gell, das ist eigentlich sehr unterschiedlich gelagert. Also ich denke, zuallererst ist man intensiv mit dem Kind im Kontakt. Ich denke, das kann man auf jeden Fall festhalten als To-Do first.
Ja.
Und wie dann das weitere Vorgehen ist, das bleibt dann tatsächlich abzuwarten, wie es ist gelagert, wie bewertet man das Ganze.
Ja.
Aber ich denke auch, wenn es jetzt um akutere Sachen oder heftigere Sachen geht, denke ich, ich hoffe, ich rede jetzt kein Blödsinn, macht es mit Sicherheit großen Sinn, auf jeden Fall entweder Vorgesetzte oder zumindest die Direktion der Schule hinzuzuziehen, Lehrer mit einzubeziehen, um sich da gemeinsam ein Bild zu machen, um dann zu schauen, wie geht man auf die Eltern zu und oder gegebenenfalls halt auch mit Umweg übers Jugendamt zum Beispiel.
Sehr richtig.
Okay.
Super. Also das ist in solchen Fällen, genau. Und da hast du jetzt ja gerade gut übergeleitet zu unserem nächsten Thema, was ja auch eine Frage von der Hörerin war. Wie gehst du mit Schweigepflicht gegenüber Lehrern um oder so, war die, glaube ich, gar nicht.
Exakt, hatten wir die noch gar nicht letztes
Mal.
Genau, wie läuft es bei dir, Steffi, mit der Schweigepflicht gegenüber den Lehrern und bringen diese auch Verständnis dafür auf? Das war so die Frage, was das betrifft. Wie sieht es da bei dir aus?
Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, weil als ich in der Schule angefangen habe, also in der SPV war das ja ganz klar geregelt, aber das war schon eine Frage, die ich dann so im Kopf hatte. Wie ist das eigentlich mit der Schweigepflicht und keine Ahnung? Und weil eigentlich habe ich die halt einfach. Das heißt für mich, ich brauche immer eine Schweigepflichtsentbindung und die brauche ich von den Eltern. Ja, also das kann mir ja nicht das Kind geben. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, boah, es ist echt peinlich, aber ich frage das jetzt einfach. Ja. Also war mir ein bisschen unangenehm, weil ich mir dachte, wahrscheinlich denken die jetzt alle, wieso wissen die das nicht? Und je mehr ich diese Frage gestellt habe, umso mehr war klar, es wissen eigentlich alle nicht. Ja.
Mhm, das denke ich mir.
Ja, das ist nämlich so ein Thema, wo du denkst, peinlich. Aber es war dann echt so, dass ich von niemandem eine Antwort darauf gekriegt habe. Und ich weiß, dass es an vielen Schulen sehr lax gehandhabt wird.
Also so Pi mal Daumen-mäßig.
Ja, und ich bin locker. Ich halte mich da aber sehr streng dran. Also das heißt natürlich, wenn ein Kind zu mir kommt, und das ist ja auch das, was die Kinder von mir gesagt kriegen. Also wenn du zu mir kommst, dann hast du da einen sicheren Raum. Ich darf das niemandem weitersagen. Das habe ich auch mit den Kindern in dieser ersten Einheit da.
Das hast du erzählt, genau.
Und ich darf das nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen weitersagen. Und dann habe ich gefragt, was denken die, ist das und so. Und es ist eben genau der Fall, wie mit dem, was wir gerade besprochen haben. Wenn ich das Gefühl habe, das Kind ist in Gefahr, ja, dann gehe ich über meine Schweigepflicht hinweg, dann würde ich auch die Lehrer fragen und so weiter. Aber ansonsten, ja, wenn das Kind zu mir kommt, dann bleibt es auch im Raum. Und wenn ich die Eltern da habe, was eigentlich meistens habe ich dann irgendwann auch die Eltern zum Gespräch und dann lasse ich mir sofort eine Schweigepflichtsentbindung geben. Das mache ich immer. Und auf die Schweigepflichtsentbindung schreibe ich auch immer die Direktorin drauf und die Lehrerin. Und wenn die jetzt zum Beispiel im Hort sind oder so, beziehungsweise ich bespreche mit den Eltern, okay, wen brauchen wir denn noch? Wen denken sie denn, wer ist da noch wichtig? Und wenn der Hort nicht wichtig ist, dann brauche ich den auch nicht draufschreiben. Und dann sage ich den Eltern auch immer, und das sage ich auch den Kindern, dass ich das den Lehrern oder der Direktorin, die Direktorin habe ich sowieso nur pro forma sozusagen draufgeschrieben, mit denen bespreche ich nur das, was wichtig ist, mit denen zu besprechen. Ich erzähle denen jetzt nicht jedes kleinste Detail, was wir da in der Beratung miteinander besprochen haben. Das finde ich auch wichtig, ja. Also wenn die Mutter mir erzählt, keine Ahnung, sie wurde als Kind missbraucht, dann muss das nicht die Lehrerin wissen, ja, sondern es muss nur die Lehrerin wissen, was für den Fall und was für sie im Unterricht wichtig ist. Ich glaube aber, dass das unterschiedlich gehandhabt wird in den Schulen. Es gibt auch Schulen, die sagen, ja, wir haben eh eine pauschale Schweigepflichtsentbindung.
Das fällt damit rein, so ungefähr.
Und das fällt damit rein, aber das finde ich jetzt nicht, weil ich bin jetzt nicht an der Schule angestellt. Das wäre jetzt bei unserer...
Das ist wiederum dein spezieller Fall, gell?
Genau. Genau. Das wäre jetzt bei unserer lieben Hörerin vielleicht anders. Die ist ja da angestellt, das heißt, sie betrifft es halt auch.
Ja. Die gehört da zu dem gesamten Komplex sozusagen.
Aber ich finde einfach, das ist was Schützenswertes, und es gibt ja die bestimmten Fälle, wann ich über meine Schweigepflicht auch drüber gehe, ja, wann ich das auch darf. Und ansonsten, wenn Eltern sagen, nee,
dann muss man das nicht akzeptieren.
Ich hatte mal einen Fall, es war echt witzig, aber dieses Kind war mega schwierig. Und diese Eltern waren total auf Konfrontation mit diesem Lehrer, Direktorat und so weiter. Also richtig, sind halt da immer dagegen gegangen. Und dann war die irgendwann bei mir und hat mir dann ganz viel erzählt. Zum Beispiel hat sie mir erzählt, dass dieses Kind die ersten 2 Jahre nichts gehört hat. Also der war taub. Und dieses Kind war sehr entwicklungsverzögert. Und dann habe ich gesagt, ja, Wahnsinn und keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, ja, haben Sie das der Lehrerin mal erzählt? Sagt sie, nö.
Nö.
Ich sage, okay.
Wäre eine wichtige Info.
Okay. Darf ich ihr das erzählen? Ja. Also die haben das dann nicht den Lehrern selber erzählt. Ich glaube, das ist dann nochmal so ein, das ist eine andere Beziehung zwischen Eltern und Lehrern und zwischen Eltern und Schulsozialarbeiter. Ja. Und es war dann auch völlig okay, dass ich das der Lehrerin erzähle. Ich habe dann extra gefragt. Ich habe gesagt, das ist schon was Wichtiges, zu wissen, dass dieses Kind 2 Jahre nichts gehört hat, was jetzt dieses ganze Sprachverstehen und so weiter angeht. Ja, es war dann okay, aber selber haben sie es nicht den Lehrern erzählt.
Ja, siehst du, also das kann man wirklich es kann eine sehr, sehr große Ressource auch in solchen Konstellationen sein, tatsächlich, dass man eigentlich Vermittler ist. Jetzt waren wir gerade bei Schweigepflichtentbindungen. Jetzt pass auf. Also, die Eltern müssen Schweigepflichtentbindung geben, eigentlich, wenn du mit den Lehrern dich austauschen möchtest. Wie ist denn das mit der Schweigepflicht vom Kind gegenüber den Eltern? Grundsätzlich ist doch eigentlich auch, wenn dein Kind sich jetzt bei dir anvertraut, ist es ja auch, wenn es jetzt nichts Relevantes, Akutes ist, eigentlich durchaus auch, bist du auch der Schweigepflicht unterbunden gegenüber den Eltern, wenn das Kind das möchte,
oder? Wenn das Kind das möchte, ja. Aber es ist halt auch wieder so, weil die sind ja noch nicht volljährig, das heißt, die Eltern haben das Sorgerecht und so weiter. Also, aber ja, das ist eh ein schwieriges
so eine,
Thema,
ist so eine Grauzone wahrscheinlich.
Ja, das ist aber bei uns allen eine Grauzone, weil, ja, wenn ein Kind zu mir kommt und das Kind, und ich sage dem Kind immer, du, ich erzähle nichts, was du nicht möchtest. Und dann ist es so, wenn ich das Gefühl habe, okay, das wäre was, wo ich die Eltern gerne sprechen würde, dann sage ich, tu jetzt, pass auf, mir kommt jetzt gerade, eigentlich wäre es mir schon wichtig, dass wir da Mama oder Papa oder Oma oder wen auch immer.
Die müssen da informiert werden oder wir müssen drüber reden.
Ja, wir müssen mal drüber reden. Und dann sagen die Kinder, ist okay. Also
ich glaube, das kann man so ganz gut umgehen. Ja. Gell? Das ist eigentlich wie bei den ambulanten Hilfen zum Beispiel auch, da wird es ja auch genauso formuliert, gell? Zu sagen, das, was wir besprechen, bleibt unter uns. Aber wenn ich jetzt finde, es ist wichtig, dann sage ich dir das. Aber dann schauen wir schon, dass wir die Eltern auch informieren.
Weil die und wenn das Kind jetzt zum Beispiel sehr skeptisch ist, dann sage ich, dann würde ich mit dem Kind genau aushandeln, du, was darf ich sagen, was darf ich nicht? Ja. Sag mir, was darf ich auf keinen Fall sagen? Und wenn das Kind dann das mega Wichtige sagt, dann sage ich, ja, okay, aber das ist... Und dann handelt man das halt so aus. Und
muss erarbeitet werden.
Genau, es muss echt
ein
Prozess.
Okay, dann war jetzt noch die Frage, ob die Lehrer dafür Verständnis aufbringen. Ich vermute jetzt mal darauf bezogen, dass sie vielleicht nicht alles von dir erfahren.
Also was schon so ein Thema ist, ist, dass die Lehrer am Anfang, ich glaube inzwischen haben sie sich daran gewöhnt, manchmal so geschluckt haben, wenn die Kinder... gesagt haben, also wenn Schüler gesagt haben, ich würde gerne so, dann hat die Lehrerin gesagt, okay, warum? Sag ich nicht. Ja, und dann kamen die zu mir und dann, das ist schon manchmal so, dass die kommen und sagen,
was war denn los?
Was war denn das? Und sage ich, naja, darf ich nicht sagen.
Ja. Ja, ist nicht so leicht, oder?
Also, ja. Das ist schwierig. So ein Ding, das wird natürlich, ja, verstehe ich auch. Also,
ich auch voll.
Das wird mich auch voll nerven. Das wird dich auch nerven, ja, weil du ja wissen komplett. Willst, du bist ja auch voll neugierig.
Aber, ja klar, also von dem her, ich fand die Frage, ich hätte jetzt fast so überlesen, aber eigentlich ist die total spannend.
Total spannend.
Aber du sagst, sie haben es inzwischen sich dran gewöhnt, sage ich jetzt mal, oder?
Ja.
Das muss man wahrscheinlich freundlich, höflich, konsequent durchziehen.
Ja.
Und irgendwann kommt ein Grundverständnis dafür auf oder man hat es ja sowieso, aber wie gesagt, man ist halt auch neugierig. Ja. Also ich könnte das
ja natürlich, aber also wenn es jetzt, wie gesagt, was ist, was den Lehrer und den Unterricht oder das Zusammenarbeiten in der Klasse oder die Beziehung Lehrer-Schüler angeht und so weiter.
Muss es wieder auf den Tisch natürlich, sonst
dann schaue ich halt sowieso, dass ich eine Schweige, oder wenn es wirklich Themen sind, was die Eltern nicht betreffen, dann frage ich den Schüler einfach, darf ich das der Lehrerin auch erzählen? Oder findest du, das ist wichtig, dass das deine Lehrerin weiß? Und dann sagen die Kinder ganz klar, nee. Ja. Oft sagen die auch gleich, ich will nicht, dass das immer die Frau so und so weiß.
Ja.
Und dann ist es so.
Also. Ja.
Ich weiß ja auch nicht alles von jedem Schüler. Ich glaube ja kurz, wenn ich das noch sagen darf, das ist, glaube ich, auch einfach ein schwieriges Thema für alle Schulsozialarbeiter, weil du bist ja an dieser Schule, unabhängig davon, ob du da jetzt angestellt bist, so wie unsere liebe Hörerin, oder nicht angestellt bist, so wie ich, du bist ja in einem Kollegenverhältnis. Ja, du bist zusammen, du bist ja auch so freundschaftlich irgendwie mit manchen verbandelt oder verstehst dich einfach gut und hast mit den einen mehr, mit den anderen weniger. Und das ist natürlich schon so ein Ding, wo man vielleicht so was so verleitet oder wo, egal von welcher Seite, ich kann mir das auch von Sozialarbeiterseite vorstellen, dass man schon vielleicht auch mal so unter der Hand oder mal so nebenbei irgendwie was erzählt, so wie wir das auch im Team zum Beispiel dann machen, wenn du dann heimkommst von irgendeinem Hausbesuch, wo du warst und dann, keine Ahnung, lässt du erst mal ab, was dich da jetzt genervt hat und keine Ahnung, unprofessionell, nicht auf professioneller Ebene, sondern einfach auch mal, um Dampf abzulassen, ja, und das ist, glaube ich, schon so ein Fallstrick.
Eine Falle, wo man hineintappen
kann. In die du hineintreten kannst, genau.
Ja, und dann du hast halt dann einfach die Situation, du hast kein unmittelbares Team, gell? Mhm. Das ist einfach wirklich, das ist auch was, genau, weil das bei uns ist das okay, das läuft dann unter Austausch und unter kollegialer Beratung, whatever. Mhm. Und da bist du natürlich ein bisschen allein auf weiter Flur wieder mal.
Ja.
Stimmt, da muss man nochmal sich sehr klar abgrenzen, auch wenn es mal emotionaler sein sollte.
Natürlich jetzt, wenn ein Lehrer sagt, also es ist ja so, es ist ja nicht so, dass das Kind jetzt unerkannt zu dir ins Büro schleichen kann. Es kann natürlich sein, dass ein Kind sagt, ich möchte einen Termin, am besten am Nachmittag, wo keiner mich sieht. Ja, das kann man ja mal machen. Ich meine, das ist in der Grundschule jetzt, glaube ich, selten der Fall. Aber die Lehrer wissen ja in der Regel, wer bei mir ist, weil die sind ja nicht im Unterricht und dann müssen sie es ja sagen, die Schüler. Und du kannst natürlich dem Lehrer sagen, wenn er fragt, ja, warum waren das die und die jetzt bei dir? Kannst du sagen, du, das ist nichts. Nichts Relevantes für dich.
Ne? Ja.
Oder für deine Funktion als Lehrerin.
Nein. Und ich glaube, auch wenn man das konsequent und bei allen Lehrerkollegen durchsetzt, dann ist sehr schnell klar, das hat überhaupt nichts mit Persönlichkeit oder mit Sympathie oder was auch immer zu tun, sondern ja, ist ja eigentlich für jeden nachvollziehbar.
Ja, und manchmal ist ja auch wieder dieses Lehrer-Schüler-Ding. Also die Schüler sehen ja zu den Lehrern auch auf, gerade in der Grundschule sind es ja Vorbildfunktionen, vielleicht wollen die auch nicht, dass die Lehrer bestimmte
alles wissen.
Themen wissen, die ihnen vielleicht auch unangenehm sind, sondern die wollen schon irgendwie genau.
Gut. Ihr Gesicht waren. Super, vielen Dank. Jetzt weiß ich nicht, ob wir das schon hatten, aber ich frage jetzt einfach nochmal. Momento. Genau. Werden Kinder, die im Unterricht nicht mehr handelbar sind, zu dir geschickt?
Ja, das ist aber, das musst du aufspalten in ein Kind. Eine Lehrerin kommt jetzt nicht mehr mit dem Kind klar und schickt mir ein Kind. Ja, hatte ich auch schon. Dass irgendein Kind
kommt
und sagt, ich soll zu Ihnen und soll meine Heftantrag bei Ihnen schreiben. Dann sage ich auch, nee.
Bin kein Hilfslehrer.
Ich bin hier nicht die Auffangstation für freche Jungs, in Anführungsstrichen, die jetzt gerade keinen Bock haben, mitzumachen. Ja? Also das ist ganz klar die Aufgabe vom Lehrer und
und vom Schulsystem an sich halt. Gell?
Genau.
Ja.
Das ist mir schon passiert, aber da muss man dann auch klare Grenzen ziehen. Es gibt natürlich die Situation, dass ein Lehrer zu mir kommt und sagt, du, ich habe da einen Schüler in der Klasse und das habe ich ja letztens schon gesagt, dem finde ich super schwierig, der meldet sich nie, es ist immer das Gleiche, es interessiert ihn nicht und ich habe das Gefühl, da ist irgendwie was anderes dahinter. Würdest du mal mit ihm sprechen? Und dann haben die in der Regel den Schüler schon gefragt.
Das ist dann so vorbereitet, vom Lehrer eingefädelt, aber vorbereitet sozusagen.
Und
hatten wir tatsächlich letztens schon.
Ja. Genau. Und du musst dich da auch positionieren, weil du darfst natürlich nicht zu der werden, oder zu dem, wo die Kinder hingeschickt werden, wenn sie frech sind, als Strafe.
Das ist echt eine Gefahr.
Das ist was ganz Wichtiges. Ja, das habe ich auch immer. Da musst du auch wirklich dich ganz schnell positionieren und sagen, nee, Moment, also es kann nicht sein, so ungefähr, wenn ein Kind nicht mehr mitmacht, dass er dann als Strafe zu mir geschickt wird, weil die sollen zu mir kommen und Vertrauen haben und nicht, ich soll nicht die Strafe sein, so ungefähr. Ja, und das ist am Anfang manchmal passiert, aber da habe ich dann gleich gesagt, nee, so nicht, bitte.
Aber genau wie hast du das gesagt? Das finde ich gerade hochspannend.
Genau so. Ich habe gesagt, ich möchte nicht, dass ich die Strafe bin. Das ist nicht förderlich für meine Stelle, sondern das ist hier ein geschützter Rahmen und die Kinder müssen sich auch trauen, zu mir zu kommen. Und das ist eine andere Beziehung, als das eine Lehrer-Schüler-Beziehung ist. Und ich möchte nicht, dass das ist halt als Strafe sozusagen
ist. Ja, ist doch voll nachvollziehbar. Also, und aber dann auch für die Lehrkräfte entsprechend nachvollziehbar gewesen, oder? Das haben die gut verstanden. Ja, natürlich. Okay. Ja. Super.
Die haben dann auch gemerkt, naja, okay, gut, das war jetzt vielleicht nicht so
optimal. Verlockend, aber nicht optimal. Genau. Okay, super. Vielen Dank. Es geht noch weiter mit ein paar anderen Fragen, die jetzt mehr so in weitere Programme gehen. Ich würde einfach weitermachen mit diesen wunderbaren Fragen. Jetzt geht es mehr so in diese Programme, in Anführungsstrichen. Frage, machst du soziales Kompetenztraining in den Klassen? In welchem Rahmen, also wie oft und wann, nutzt du Programme oder hast du auch Lieblingsspiele zur Stärkung des Gruppenzusammenhaltes?
Genau, also es ist ja bei mir, wie gesagt, nicht so viel, aber ich mache ein sozusagen Streitschlichter-Projekt, würde ich mal sagen, das heißt die Pausenengel. Da sind aus jeder Klasse 3 Kinder, bringen bei mir eine Ausbildung über 7 Doppelstunden und werden ausgebildet als Pausenengel. Das heißt, sie sind, wenn sie fertig sind, in der Pause sichtbar unterwegs und die anderen Kinder können sich an sie wenden, wenn sie Konflikte haben und wo sie einfach Unterstützung brauchen. Und die Pausenengel haben eine Ausbildung, da geht es darum um Wolfsprache, Giraffensprache, ich weiß nicht, ob du das kennst.
Nee, das sagt mir tatsächlich gar nichts.
Also du sagst halt so, okay, was gibt es für unterschiedliche Kommunikationstypen? Die Giraffe, das ist ein großes Tier, die überblickt alle und so weiter und die sieht halt drüber hinweg und der Wolf ist es ja. Klassische,
so auf Angriff und sozusagen. Konfrontativ.
Und der Wolf ist natürlich so der Klassische, der sagt dann, ich finde das scheiße, du bist so doof und so weiter. Und die Giraffensprache bedeutet halt, dass du das halt umformulierst, also dass du nicht auf Konfrontation gehst und nicht sagst, ich finde dich blöd, weil du bist so und so, sondern dass du sagst, also mich stört, dass du das und das machst und ich wünsche mir von dir das und das. Ja.
Das lernen die Kids dann bei dir in diesen Einheiten?
Genau.
Okay, cool. Um dann selbstständig, wenn sie gerufen werden, dann bei Gruppen oder Konstellationen zu vermitteln sozusagen.
Genau. Wow. Also wir haben unterschiedliche Themenblöcke natürlich, auch wie sie sich da abgrenzen und was so für Schwierigkeiten sind. Und ja, halt so, also es ist echt ein ganz nettes Programm, das Pausenengel, das gibt es auch. Das ist ich weiß gar nicht, wer das entwickelt
offizielles,
hat.
Offizielles Angebot. Ab welcher Klasse können die da zu dir kommen?
Also Ende der zweiten eigentlich, also ab der dritten geht die Ausbildung dann los. Normalerweise Ende der zweiten, aber wegen Corona konnte ich es natürlich jetzt nicht starten. Jetzt muss ich es halt irgendwie umfunktionieren.
Genau. Umdeichseln.
Und dann sind die dritte, vierte Klasse, sind die bei den Pausenengeln und die sind dann natürlich hoch angesehen da in der Schule und die werden dann auch geehrt, kriegen dann von der Bürgermeisterin, kriegen die dann Urkunden und so, wenn sie die Ausbildung haben und so. Und also ist ganz nett.
Und nochmal zusammenfassend, oder ich habe es vorher nicht verstanden, wie viele machen das pro Klasse 2?
Drei.
Pro Klasse 3. Kommt ein ganz schöner Haufen zustande.
Naja, du hast ja auch viele Pausen. Du willst ja nicht, dass jeder jede Pause raus muss.
Ah, okay, die machen das dann so schichtweise sozusagen. Genau.
Also jeder hat dann 1-2 Pausen in der Woche, wo er unterwegs ist und in den anderen Pausen sind halt andere unterwegs.
Okay, finde ich super. Ja, aber diskriminierend ist mit dem Wolf und der Giraffe.
Ja,
das dachte nebenbei. Ich möchte eine Lanze brechen, auch für Wölfe.
Okay,
super.
Also Lieblingsspiele bei Gruppenzusammenhalt. Was ich echt empfehlen kann, es gibt von Don Bosco so kleine Büchlein. Da gibt es ganz viele verschiedene Spiele für unterschiedliche Situationen. Die habe ich. Da hast du dann zum Beispiel für Sozialverhalten oder für Kommunikation oder Kennenlernspiele und so weiter. Kann ich jedem empfehlen. Die sind auch nicht so teuer. Da kostet ein Büchlein irgendwie 5 Euro. Und da sind jetzt auch nicht alle Spiele gut, aber
Ja. Man kann sich was rauspicken,
da kannst du
was
dir
vielleicht
was
passen kann.
rauspicken. Genau. Was ich gerne spiele, sind so Spiele, wo die Kinder von selber auf einen gemeinsamen Weg kommen müssen. Ja, also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist das mit den Kissen. Du teilst die Klasse irgendwie in drei Gruppen und sagst irgendwie, der eine, also jeder kriegt einen heimlichen Auftrag, die eine Gruppe muss die Kissen aufeinander stapeln, die andere Gruppe muss die Kissen, oh, ich weiß es gerade nicht mehr, aus dem Zimmer raustragen und die andere Gruppe muss mit den Kissen irgendwas Drittes hat machen. Also jeder hat halt Aufträge und die passen halt nicht zusammen.
Und wir reden von den
Und
gleichen Kissen.
natürlich die gleichen Kissen. Es gibt jetzt halt so und so
Also,
viele Kissen und jedes
okay.
Kind muss es halt dann machen. Und im Endeffekt gibt es halt die Lösung, dass sie halt erst das eine machen, dann das nächste und dann tragen sie halt vor die Tür. So, ja, also du müsstest dich als Gruppe halt einfach nur lernen abzusprechen.
Okay.
Und ja, was mache ich noch gern? Gordischer Knoten mache ich noch gern. Das ist aber immer so ein bisschen kritisch, weil dann, wenn du so wilde Jungs drin hast, dann ist es immer ein bisschen zu.
Mit ein bisschen
Ja,
heavy, das kann ich
wird
mir
ein bisschen
vorstellen.
heftig und was
In
mache ich
welchen
denn noch
Settings
gern?
machst du das überhaupt? Also machst du das dann mit Klassen oder quasi zum Kompetenztraining, was ja auch gefragt war, zum Beispiel?
Ich mache das manchmal mit bestimmten Klassen. Wir haben ja bei uns an der Schule auch diese Kooperationsklassen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das sind die Klassen, die halt, das musst du extra beantragen als Schule. Und das heißt, du hast in der Klasse eine gewisse Anzahl an Kindern, die einen erhöhten Förderbedarf haben. Und dann hast du weniger in der Klasse Schüler, also das sind dann nur 18, 19 oder so pro Klasse, und du hast nochmal zusätzlich einen Förderlehrer aus dem Förderzentrum,
Also so
der
dieser Inklusionsgedanke
Inklusion,
wahrscheinlich,
genau.
oder? Okay.
Mit denen mache ich zum Beispiel manchmal was extra, so zum Schuljahresende, also zu solchen Zeiten, wo es dann halt gut passt, oder wenn du eine Klasse hast, wo du weißt, es ist einfach schwierig vom Klassenzusammenhalt oder es ist eine sehr schwierige Klasse. Das gibt es ja immer mal wieder. Und da mache ich das. Oder ich hatte zum Beispiel auch schon mal eine Klasse, wo die Jungs alle sehr schwierig waren. Da habe ich das dann gemacht. Auch so dieses Grenzen aufeinander zugehen lassen und sagen, wo ist meine Grenze, wo ist deine Grenze und so weiter. Und ja, also, ja, wie gesagt, schaut euch diese Don Bosco-Spiele an. Aber ich mache gerne Spiele, wo sie irgendwie gemeinsam einen Plan entwickeln müssen. Wo du halt auch siehst, wer ist so wer gibt so den Ton an und,
Halt auch spannend, also die einzelnen Persönlichkeiten, gell, dann auch rauslesen zu können.
Genau,
Sehr
ja.
hochspannend, wer hat welche Rolle und so weiter.
Genau. Du
Okay.
kannst ja auch so, ordnet euch ohne was zu sagen nach der Größe oder nur
Ja.
mit, ja, also solche Dinge halt. Also, oder ordnet
Schön.
euch nach eurem Geburtsdatum ohne zu reden und
Zu,
sowas. Das mache
ja.
ich gern.
Cool. Vielen
Genau.
Dank, das hört sich ja schon mal toll an. Prima.
Und was ich auch mache, das wollte ich noch ganz kurz sagen, aber ich werde jetzt da nicht genauer drauf eingehen. Ich habe auch die Ich-Schaff's-Ausbildung gemacht. Das ist ein super lösungsorientiertes Programm von Ben Fuhrmann. Da gibt es auch ein Buch. Es gibt inzwischen auch eine Aufteilung für Jugendliche und Kinder, also ein Buch für Jugendliche und ein Buch für Kinder.
Und lösungsorientiert, in welchem Bezug? Mobbing, soziale Kompetenz und
Ist
was?
egal.
Okay, also völlig individuell einsetzbar.
Auch in der Einzelfallhilfe, also hauptsächlich in der Einzelfallhilfe kannst du das
Okay,
machen.
also
Es
alles, was
geht.
man schaffen will, kann man schaffen, sozusagen.
Es,
Also.
nee, es geht praktisch darum, also das Programm basiert auf der Erkenntnis, dass man Probleme oder Schwierigkeiten oder was auch immer, das ein Kind oder ein Jugendlicher hat, als Fähigkeit sieht, die du lernen kannst oder die du verbessern kannst. Das heißt, also auf diesem, es gibt von Ich schaff's auch so ein Plakat, wo halt diese ganzen verschiedenen Stufen, es gibt mehrere Stufen von diesem Programm drauf sind. Und was ich so das eindringlichste Bild finde, ist ein Junge, am Anfang ein Junge ist es, glaube ich, der so einen riesen fetten Stein auf seinem Rücken trägt, ja, und ist so voll gebückt, ja, also der geht wirklich ganz gebückt und dieser Stein ist halt irgendwie zehnmal so groß wie er, also so ein runder Stein. Und dann daneben ist der Junge, der auf diesem Stein läuft, sozusagen. Also das ist so die Umfunktionierung. Weißt du, das Problem ist dieser schwere Stein, den er trägt er auf dem Rücken. Und die Lösung des Problems ist ja eigentlich, der Stein ist rund, ja, wie ein Rad oder eine Kugel. Wenn er
Den
einfach auf dem
einfach
Stein läuft, dann kann er diesen
anders.
Stein fortbewegen, ohne
Alles klar, jetzt
sich
verstehe
den
ich's.
Rücken
Ja.
zu brechen. Und darum geht es eigentlich. Also du entwickelst mit dem Kind zusammen, das mache ich echt mit vielen Kindern,
Einfach
und
die
du,
Perspektive mal zu wechseln und
genau.
okay.
Und auch
Wie
zu
cool.
schauen, auch wieder sehr systemisch, ja,
Ja.
das ist auch manchmal Inhalt von systemischen Weiterbildungen, dieses Programm. Zu schauen, okay, also du Ich hatte mal, ich kann ja mal kurz ein Beispiel. Oder nee, das mache ich jetzt nicht, weil ich habe mir überlegt, dass ich die.
Genau.
Dass wir eine extra Folge zu Ich schaff's machen, weil das ist. Nee, dann die Beispiele sage ich jetzt nicht.
Sag's also, nicht, wenn gib's ich, dir auf.
Ich habe mir überlegt, wenn die Hörer jetzt sagen, nee, mach das bitte nicht, dann habt ihr jetzt halt Pech gehabt. Aber ich kann mir vorstellen, es interessiert auch einige, dann würden wir einfach jetzt nicht nächstes Mal, aber irgendwann mal den Podcast zum Thema Ich schaff's machen.
Dass wir das Ich schaff's mal ein bisschen genauer anschauen. Das heißt nämlich, du machst das auch aktiv schon in den Schulen, oder? Also ja. Du hast, okay, da hast du richtige Erfahrungsberichte aus der Praxis. Ich habe das nämlich gerade nebenbei kurz mal da das auch gegoogelt, weil ich fand es jetzt auch interessant. Also das ist, glaube ich, wirklich, kann man sich sehr, sehr viel, weil auch so vielseitig nämlich, und dynamisch einsetzbar. Rausholen. Ja. Genau, Entschuldigung.
Macht nichts. Ich kannte das schon aus der Erziehungsberatungsstelle. Das ist, glaube ich, auch viel in der Erziehungsberatungsstelle.
Mir sagt das auch was, aber ich weiß nicht genau, wo ich es ansiedeln soll, aber das ist dort vielleicht auch. Ja.
Und da kannst du auch so Elemente nur rausnehmen halt zum Beispiel, ja. Also, dass du sagst, keine Ahnung, dieses, also du kannst auch in Gruppen das natürlich machen und kannst schauen, wenn jetzt die Klasse irgendwie ein Thema hat und so weiter, dass man das die gemeinsam entwickeln lässt, wenn es jetzt wieder um diesen Zusammenhalt zum Beispiel gehen würde oder es gibt da ein Krafttier zum Beispiel, das kannst du ja auch in der Klasse machen, ja. Also ich weiß, eine Lehrerin hat das in der Klasse gemacht, die hat mit mir die Fortbildung zusammen gemacht, die Konrektorin, die in der Klasse dann jedes Kind sein Krafttier malen lassen, zum Beispiel.
Cool. Also
kannst du einzelne Bausteine rausnehmen. Genau.
Ja, dann lassen wir es so stehen. Das ist so ein Präventionsangebot. Ich schaff's und vielleicht echt mal zu gegebener Zeit, dass wir es uns, wie es in der Praxis aussieht, mal genauer anschauen.
Genau.
Für alle anderen, man kann es auch mal gut sich im Internet oder in der Literatur schlau machen. Ja. Cool. Ja, das wäre nämlich dann auch eine Frage eben gewesen noch von einer Hörerin und dann, ja, das Mobbing, es wird auch nochmal gefragt, aber das wäre ja auch zum Beispiel genau da so ein Thema. Beziehungsweise ich frage es trotzdem nochmal, hast du das in deinem Alltag, dass du Mobbing-Thematik am Start hast? Kommen Kinder zu dir? Gruppen?
Hast du schon letzten Podcast gesagt.
Hast du schon gesagt?
Mhm. Ja, aber
sag es nochmal für mich.
Das ist eigentlich das Hauptthema. War es auch schon am Gymnasium?
Ja, jetzt weiß ich es wieder, die Petspolizei. Oder war das
nicht? Nee, die Petspolizei ist das jetzt nicht, aber du hast einfach die meisten, das war auch im Gymnasium so, sind einfach die Fälle, die dich am meisten halt beschäftigen und wo du am meisten damit zu tun hast, das ist ja auch immer die Frage, was ist Mobbing, ja? Oder
ja, eben, deswegen meinte ich gerade.
Ist diese Grenze schwierig zu ziehen, weil da kommen die Kinder ja schon manchmal wegen Kleinigkeiten oder, ja, du hast da dann auch manchmal einfach so, ich habe viel so Konfliktthemen, würde ich jetzt einfach, ich würde es mal Konflikte nennen. Es gibt auch dieses klassische Mobbing, hatte ich jetzt auch kurz vor Schulschluss ein Junge, der halt auf dem Schulweg nach Hause mehrere unterschiedliche Kinder unabhängig voneinander um Geld erpresst, ja, sie schlägt, sie bedroht, wo auch schon Passanten eingeschritten sind und so weiter. Also das sind ja so klassische Mobbing-Geschichten, wo einer halt massiv andere
gegen andere
an der Grundschule mehrfach. Ich würde jetzt sagen, diese heftigen Sachen sind jetzt eher in den höheren Klassen angesiedelt und am Gymnasium, weil wir reden ja von beiden, da hatten wir das echt mindestens 1-2 Mal in der Woche. Also das ist
auch, und auch was heftig, machst du dann? Holst du dir dann beide Parteien oder arbeitest du?
Genau, je nachdem, wie der Fall zu mir kommt, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Es kommt ein Betroffener, der erzählt es oder einer, der das beobachtet hat oder es kommt eine Lehrerin, die das erfahren hat oder es melden sich Eltern, das hatte ich auch schon, dass Eltern sagen, das geht ja gar nicht. Und dann hole ich mir meistens erst den Betroffenen und dann hole ich mir den anderen, die holst du dir natürlich nicht zusammen. Und das habe ich jetzt letztes Mal schon gesagt, das ist schon was, wo du dann auch mal strenger bist. Ja, also da bist du einfach auch mal deutlich, weil das ist ja das Erste, was ja bei diesen Mobbing-Geschichten sein muss, ist, dass das Verhalten sofort unterlassen wird. Ja, und dass man den Kindern klar macht und wenn es jetzt heftige Sachen sind, so wie bei dem Jungen mit dem Erpressen, da war dann auch Schulleitung dabei. Und das hatten wir im Gymnasium auch so. Am Gymnasium war auch immer eine von der Schulleitung dabei, immer bei diesen Mobbing-Geschichten.
Einfach in diesen Rahmen ganz klar zu definieren.
Ja, und die machen, dann hast du halt auch diese klassische Good Cop, Bad Cop Aufteilung. Mhm. Einfach die Schulleitung ist dann der Böse und du bist der Sozialpädagoge dann eher der, oh, ja, weißt schon, damit du auch, ja, jetzt nicht als die Schimpfende da gesehen wirst, aber bei so Kleinigkeiten ist das schon auch mal. Und dann sage ich den Kindern, du weißt ja, ich schimpfe eigentlich nicht, aber bei der Sache, da sage ich dir jetzt ganz deutlich, das geht so nicht.
Geht nicht.
Und ich mache dann auch voll gerne, dass ich sage, also auf dem Gymnasium, das kann ich dir jetzt gleich sagen, länger und dann, also da, ich sag, weil ich finde, das ist ja was die lernen müssen. Sie müssen wissen, es ist einfach, es geht nicht und sie sollen es gleich bitte mitnehmen und sollen wissen, das ist an allen Schulen so. Ja,
ja, in der Hoffnung, dass es verinnerlicht wird.
Und ja, meistens ist es ja so, also es ist eigentlich zu 99,9% so, dass die Leute, die mobben, also die wirklich mobben oder andere jetzt drangsalieren, das die sind selber schon mal gemobbt worden oder haben einfach echt irgendwas, wo sie ganz klein sind und die müssen sich halt darüber profilieren und groß machen, dass sie halt andere unterdrücken. Das ist halt ihre Lösung und da kommt dann meistens immer was raus, also meistens immer, da kommt dann meistens was raus, was bei denen gerade einfach auch nicht passt, wieso sie das jetzt gerade machen.
Ja, cool. Dann haben wir das auch nochmal. Danke. Gut, was haben wir noch? Wir haben noch, regst du auch Fördergutachten, soziale und emotionale Entwicklung an? Ich lese es mal bis zum Ende. Habe bisher die Erfahrung gemacht, dass das von Seiten der Lehrer und Schulleitung nicht für so wichtig erachtet wird, da es hier anders als beim Förderschwerpunkt Lernen keine konkreten Hilfen und Maßnahmen gibt. Oder gibt es die, außer dass man schneller einen Nachteilsausgleich bekommt?
Also das ist jetzt, glaube ich, der Unterschied. Also, dieses ganze Schulische, also wir haben, da bin ich jetzt wieder echt ganz schlecht aufgestellt.
Ja, ich muss auch gerade nochmal drüber lesen, weil irgendwie da bin ich
jetzt
auch sehr
unfit. Es gibt ja diese Schulpsychologen und Beratungslehrer, die irgendwie so Gutachten machen. Ja, wenn's jetzt
ja genau. Und der mobile sozialpädagogische oder sonderpädagogische Dienst oder wie sie alle heißen.
Genau. Und die testen dann die Kinder und dann wird halt geguckt, okay, hat der jetzt irgendwie Leserechtschreibschwäche oder Störung? Das sind ja immer diese zwei unterschiedlichen Dingsbums und braucht der einen Nachteilsausgleich und so weiter und so fort. Da kenne ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht so damit aus. Aber
ist also nicht dein Metier.
Ist nicht.
Kann man ganz klar, glaube ich, abgrenzen, gell?
Das ist aber was ich schon mache, ist, dass ich halt auch den Eltern, genau, also da muss man einfach ganz klar nochmal sagen, das habe ich ja letzte Folge schon gesagt, als Schulsozialarbeiter ist einfach auch ein Hauptschwerpunkt deiner Arbeit, dass du die Familien und die Kinder und die Jugendlichen an andere Stellen weiter vermittelst. Weil ich bin zwar Therapeutin, aber kann ich der Therapeut von dem Kind natürlich sein, weil ich meine Aufgabe ist die in der Schule und ich habe auch nicht viele Stunden. Das heißt, wir müssen auch abgeben. Ja, und das mache ich schon, dass ich dann auch Familien empfehle, dass sie zum Kinder- und Jugendpsychotherapeuten gehen, dass sie mal das Kind testen lassen, dass sie schauen sollen, hat der ADHS oder keine Ahnung. Ja, oder auch so Sozialkompetenztraining, weil du das vorhin auch gesagt hast. Ich habe ja gerade kein Sozialkompetenztraining an der Schule, weil ich die Zeit auch dafür nicht habe. Und sie eigentlich auch nicht machen soll. Und es gibt einfach super niedergelassene Kinder- und Jugendpsychotherapeuten bei uns vor Ort, die das auch anbieten. Ja, und dann sage ich denen halt gut. Und manchmal finde ich auch, wir hatten zum Beispiel jetzt in der letzten 4. Klasse hauptsächlich einen Jungen, da waren immer noch so ein paar andere drumherum, der hat einfach sich an 0,0 Regeln und Grenzen gehalten. Ja. Und es war so, dass ich dann irgendwann gesagt habe, also der war dann, weiß ich nicht, jede zweite Pause mit irgendeinem anderen Kind irgendwie bei mir, weil der halt einfach nicht aufgehört hat, andere zu drangsalieren. Und es hat
ist ständig in Konflikte passiert. Geraten.
Und die Eltern haben gesagt, ja, können wir nichts machen, unser Sohn ist halt so. Ja. Der lässt sich halt nichts sagen. Da dachte ich mir, ja gut. Und der hat dann auch wirklich einen Schulausschluss gekriegt, gell, in der Grundschule. Schärften Verweis und Schulausschluss einfach als Konsequenz, damit er es immer checkt. Und da bin ich dann schon jemand, der sagt, die Eltern, ja, die so eine Haltung haben, die sollen bitte zum Kinder- und Jugendpsychotherapeuten gehen und sich selber auf den Weg machen und selber Termine ausmachen und mit ihren Kindern dahin gehen und selber in Aktion gehen. Und da werde ich bestimmt für diese Kinder kein soziales Kompetenztraining anbieten bei mir in der Schule, weil ich mir denke,
ja, das macht den Eltern ja
auch wieder so leicht. Ja,
ja, die werden dann wirklich, die können dann wunderbar aus der Verantwortung gehen, ob sie es wollen oder nicht. Und also ich finde auch, und oft liegt ja der Hund wirklich auch ganz woanders dann begraben, in Anführungsstrichen, und es braucht vielleicht viel mehr. Das kannst du ja niemals leisten. Ja, genau. Also allein zeitlich und In dem her,
ja. Diese Eltern von den Mädchen, wo ich vorhin erzählt habe, die dann immer zu spät zum Zug gekommen sind und so weiter, da hat sich dann irgendwann rauskristallisiert, dass die echt eine Ehe-Thematik haben. Ja.
Ja, dann, hab ich auch gesagt,
dann gehen sie doch zur
Trennungs- und Scheidungsberatung. Trennungs-
und Scheidungsberatung, ja, das ist jetzt nicht, sondern zur Paarberatung oder Eheberatung.
Ach so, okay, Entschuldigung, ich war einen Schritt weiter. Okay, wir sind wieder überengagiert.
Oder in die Erziehungsberatungsstelle. In der Erziehungsberatungsstelle machen sie ja auch Paarberatung.
Also ich möchte betonen, ich bin nicht total pessimistisch.
Ja,
Beziehungsprobleme. Gehen Sie mal zur Trennungs- und Scheidungsberatung.
Ja. Ja, oder sowas halt, ja. Also, dass du halt einfach, oder ich hatte ja mal einen Fall, wo es auch so um sexuelle Übergriffe ging und da, klar, da rufe ich selber bei den Fachleuten an, ja. Das ist auch nicht mein Thema tagtäglich. Da habe ich angerufen bei einer Fachstelle für sexuellen Missbrauch, die auch einfach Fachkräfte beraten, und habe mich da selber auch einfach beraten lassen, wie gehe ich jetzt genau vor und was würdet ihr jetzt mir empfehlen und wie ist das genaue Vorgehen? Und da habe ich dann natürlich auch dieses traumatisierte Kind hingeschickt und habe nicht angefangen, da selber rumzuruhrsturen. Ja, also das finde ich super wichtig.
Ja, weil es auch alles dahin, es muss alles zu seiner Stelle irgendwie auch hingehören, genau. Gell, und hinpassen, das finde ich auch cool. Ich ziehe es jetzt ein bisschen vor, weil wir gerade schon irgendwie drinnen sind. Mhm. Das war so das Thema Vernetzung mit anderen Kooperationspartnern, weil wir haben es jetzt irgendwie gerade schon so angerissen.
Ja.
Also das heißt, wenn du merkst, das geht jetzt in die Tiefe oder es braucht vielleicht mehr oder ist auch zu fachspezifisch, also gerade sexualisiertes Verhalten oder so, wenn es Ärger wird, finde ich sehr fachspezifisch. Ja. Das heißt, du holst dir eigentlich auf verschiedenen Ebenen oder da findet Vernetzung auf verschiedenen Ebenen statt. Entweder wirklich du holst dir Input oder auch Ratschläge oder tauscht dich aus oder eben auch zu sagen, du vermittelst wirklich direkt die Familien und die Kinder dorthin. Das können jetzt sein, eben zum Beispiel Fachstelle für sexualisiertes Verhalten, das kann sein Erziehungsberatung, das kann sein Eheberatung, das kann sein Jugendamt und so weiter und so fort. Suchtberatung.
Kliniken, also es gibt ja auch Kinder und Jugend.
Kinder und Jugendpsychiater.
Ja, ja, genau. Und ich mache das dann so, oder es gibt ja auch viele niedergelassene Therapeuten einfach, oder oft Ergotherapeuten spielen auch irgendwie noch oft eine Rolle. Weiß auch nicht. Eigentlich sind, glaube ich,
ja, aber die sind, das kenne ich auch, die sind in aller Munde und sind oft, ja, ganz wichtig auch, weil da läuft das Nachmittagsleben ab, gell, kann man sagen. Ja.
Ja, und ich habe dann einfach am Anfang, ich bin ja gut vernetzt gewesen, das war ja das Gute bei mir, weil ich kannte ja die ganzen Stellen, die ganzen Leute, und ich habe mir von allen Flyer geholt, die freuen sich auch mega, wenn du dann Flyer von denen hast. Ich meine, klar, es ist ja auch, die kriegen halt dann neue Patienten oder Klienten oder wie auch immer sie es nennen, und habe Flyer bei mir und habe dann schon immer so im Hinterkopf und sage dann immer mehrere, wo es halt gibt, und sage, wo man sich auch informieren kann oder wo man gucken kann, und den einen helfe ich mehr, den anderen weniger, weil ich finde ja auch nicht, dass ich immer alles für die tun muss, aber das ist schon gut, wenn du einfach jemanden empfehlen kannst. Also, aber ich empfehle
das nicht
von innen, sondern ich, keine Ahnung, du hörst ja immer von unterschiedlichen Leuten unterschiedliche Sachen von den unterschiedlichen Stellen, und ich bin da relativ neutral, und die Leute müssen...
Ja, und was halt wo wie passen könnte, das kann man denen ja mit an die Hand geben.
Genau.
Und ich denke auch, je nach Situation, ja, wenn es vielleicht irgendwelche Vorbehalte da sind, jetzt Stichwort Jugendamt oder auch Beratungsstelle, whatever, das ist ja, glaube ich, dann schon auch die Möglichkeit, wenn die einfach den Schritt oder diese Schwelle ganz schwer überschreiten können, dass einfach das Angebot deinerseits dann auch da ist, zu sagen, passen Sie auf, auch ich kann da einen Termin ausmachen, wir setzen uns alle zusammen.
Genau.
Das mache ich auch öfter. Vielleicht ist es dann einfacher für sie, und dass es einfach Ängste abbaut.
Ja.
Oder auch Eltern, die vielleicht nicht so in der Lage sind oder es gerade nicht wollen oder können, wirklich Termine zu koordinieren, wo du aber sagst, es wäre so dringend notwendig, in Gottes Namen, dass halt diesen Ersttermin dann du quasi organisierst, in der Hoffnung, dass es dann weitergeht.
Ja, das kenne ich auch aus der SPV-Arbeit. Also da hast du das dann auch so gemacht. Also am Anfang hast du noch für die Klienten angerufen, und dann war das halt auch vielleicht ein Ziel in der Hilfe, dass die das irgendwann selber können. Und das mache ich jetzt in der Schule nicht mehr so oft, weil ich das einfach keinen Bock mehr drauf habe.
Nein, das hat da auch jetzt nicht den Hauptplatz.
Also nee, aber ich hatte letztens...
Das sind Ausnahmen, aber das ist nicht das Main-Ding.
Ja. Ich hatte letztens eine Mutter, da war es auch so, dass der Junge hat ganz massive... Also ist in der, wenn der eine Probe hat, dann macht er halt manchmal so zu. Ja, die Probe liegt vor ihm und er schreibt nichts hin. Er ist in einer vollen Blockade. Die Lehrerin weiß aber, er könnte es. Aber sie kann ihm ja natürlich keine Note drauf geben, weil er hat nichts hingeschrieben. Ja, in solchen Prüfungssituationen. Und da ist die Familie einfach, die Mutter ist aus dem Kosovo, glaube ich, und die hat 4 Kinder und der Mann ist nie da und sie muss sich um diese, und die ist auch noch kleine Babys teilweise, also ein ganz kleines Baby, und die ist auch einfach sprachlich ganz schlecht aufgestellt, und da habe ich ihr angeboten, gut, ich rufe bei dem Kinder- und Jugendpsychotherapeuten für sie an und mache einen Termin für sie aus. Und dann habe ich da angerufen und habe gefragt, kann ich den Termin ausmachen? Hat die, wie nennt man die denn, Sekretärin gesagt, ja, wenn sie mir die Daten sagen können, habe ich mir wieder eine Schweigepflichtentbindung geholt, darf ich ihnen die Daten sagen und so weiter. Und dann habe ich den Termin ausgemacht und alles andere hat dann aber sie gemacht. Ja, also das ist dann auch ihre Verantwortung. Wenn sie dann nicht zu dem Termin geht, gut, das ist dann nicht mehr mein. Also
ist dann nicht dein Ding. Nein, du kannst dann nur vermitteln tätig sein, wo wir jetzt nämlich auch schon an den Grenzen sind oder an möglichen Schwierigkeiten, gell, von deinem Aufgabengebiet. Ja. Du wirst nicht in der Lage sein, und es ist auch nicht gewollt, dass du Familien, die jetzt da solche Defizite vielleicht haben, ja, du kannst ihnen was an die Hand geben und vielleicht sogar erste Schritte auch machen und weisen. Aber wenn es dann nicht funktioniert, dann bist du halt eigentlich raus aus der Nummer. Beziehungsweise man kann dann vielleicht noch vielleicht probieren, ob man irgendwie eine Familienhilfe oder sowas installiert, wenn sich der Bedarf ergeben sollte.
Ja. Viel wenn mehr. Ich das Gefühl habe, das kann ich auch nicht von der Schule aus handeln, dann
kannst du nicht leisten.
Mache ich das eigentlich immer, dass ich sage, gut, also wenn ich jetzt merke, die sind so aufgestellt, dass die wirklich Unterstützung brauchen zu Hause, ja, dann empfehle ich denen, sich ans Jugendamt zu wenden und eine SPV oder weiß ich nicht was zu beantragen oder einfach einen Termin auszumachen und mit dem Jugendamtsmitarbeiter zu besprechen, was wäre denn möglich. Ja, genau, also das ist, klar ist das eine Grenze, aber ich finde das gut, also für mich ist
nur so funktioniert unser aller Job, finde ich. Wir können nicht alle alles leisten. Ja. Das geht nicht. Das muss Hand in Hand gehen. Und genau. Da ist Vernetzung auch, einfach wichtig. Ja,
finde ich auch. Und ich finde, wir haben super andere Fachkräfte. Ich muss auch nicht diese, so, es gibt ja diese Sozialarbeiter, die alles selber, also die Welt retten wollen. Und das lernst du in der SPFH-Arbeit, wo du oft jahrelang an bestimmten Themen arbeitest. Und es geht nur so Schritt für Schritt langsam, wenn überhaupt was vorwärts, dass du dich auch einfach mal mal einen Gang runterfährst, und die Leute müssen es halt auch einfach selber wollen. Ja. Ich kann viel für die machen, aber das bringt ihnen langfristig nichts. Und für mich ist die Hauptarbeit ganz klar die Kinder und dass ich in der Schule für die Kinder da bin. Und das kostet mich zu viel Zeit, dass ich dafür irgendwie Eltern da dann dauernd irgendwelche...
Durch die Gegend begleitest.
Das mache ich schon mal.
Motivierst. Ja. Genau. Ja. Und das, denke ich, ist auch noch so eine Grenze oder eine Schwierigkeit. Ja, also wie bei uns allen, außer man ist jetzt kinderschutzmäßig, wie bei dir, wie auch bei mir. Aber wenn Eltern nicht möchten, beziehungsweise auch Schüler nicht möchten, jetzt in deinem Fall, gut, ich glaube, das ist in der Grundschule, jetzt kann man sie noch gut motivieren, aber dennoch, jetzt auch in weiterführenden Schulen oder so, wenn die sagen, nee, es interessiert mich nicht, dann wirst du wenig Möglichkeiten haben, die zu zwingen, deine Beratung in Anspruch zu nehmen.
Ja, das geht nicht.
Man kann sie motivieren, man kann es probieren und auch dranbleiben, lästig in Anführungsstrichen. Ja. Aber irgendwann ist auch gut, dann haben sie sich dagegen entschieden. Und das Gleiche, denke ich, ist mit Eltern, wenn es um Elternarbeit geht. Also,
ja, die Eltern kommen halt da nicht. Also,
ja, und das muss man halt im Worst Case akzeptieren, genau. Oder?
Also es ist auch echt selten so, dass ich jetzt auf Eltern zugehe und sage, jetzt kommen Sie bitte in die Beratung. Also das ist ganz selten. Ich rufe da vielleicht mal an und sage, wie in krassen Fällen halt einfach.
Ja.
Und dann kommen die Eltern aber auch, also die wollen ja auch wissen, was los ist, aber es gab sicher schon mal den Fall, dass die eine Lehrerin gesagt hat, wollen Sie nicht mal zur Sozialpädagogin, und dann haben die Eltern gesagt, nö. Was auch okay ist.
Dann ist es so.
Ja. Das ist ja auch irgendwie, wie sagt man da, vorurteilsbehaftet. Ja, toll, jetzt muss ich da zur Sozialarbeiterin und so weiter.
Stimmt.
Stell dir mal vor, du hast ein Kind und irgendwann ruft dich die Sozialarbeiterin an.
Ja, das ist so ein bisschen ein Schockmoment wahrscheinlich. Ja. Auch wenn es nicht so sein sollte, aber es ist noch so. Ja.
Nee, aber zu Grenzen wollte ich einfach noch sagen, es gibt einfach natürlich Grenzen in dieser Arbeit und oder auch Schwierigkeiten. Also das ist zum einen die Zeit. Du hast eigentlich nie genug Zeit, ja, weil es ist so viel zu tun. Und du musst dich einfach gut organisieren können. Und ich meine, jetzt hat ja unsere liebe Hörerin hat 34 Stunden, das ist super, aber die wird schon auch in einer großen Schule sein. Aber mit 20 Stunden, das kannst du dir ja vorstellen. Da, wenn dann auch noch irgendwelche Vernetzungen, zum Thema Vernetzung nochmal, du triffst dich ja auch oft. Es gibt ja dann so Runden, wo du dich dann triffst mit, keine Ahnung, Jugendamt und so weiter und so fort. Oder mit Erziehungsberatungsstellen. Oder ich treffe mich noch mit den ganzen Schulsozialarbeitern aus dem Landkreis halt regelmäßig. Das kostet dich alles Zeit und das ist eindeutig eine Grenze.
Ja, das glaube ich. Da ist irgendwann ein Cut.
Ja. Weil ich darf auch keine Überstunden machen. Also das ist also schwierig manchmal.
Also du hast halt die Stunden, die du für die Ferien genau reinholst sozusagen. Ja. Aber das war es halt dann auch.
Genau.
Mhm. Okay.
Ja, dann was bei mir halt noch so ein Nachteil ist, dass ich kein Team habe, habe ich ja schon gesagt. Dann auch dieses Thema Mädchen für alles, habe ich auch schon gesagt, dass es vielleicht an manchen Schulen dann auch so ist, dass die gerne eingespannt werden für irgendwie
also das oder so. Fand ich super spannend, das möchte ich auch nochmal hervorheben. Es war irgendwie, es war schon, aber es war nur kurz. Also das denke ich mir auch, weil ich glaube, das passiert dir zwingend, könnte ich mir vorstellen, wenn du neu anfängst als Sozialarbeiter an der Schule und das noch nicht etabliert ist, dass du erstmal, genau, wenn jetzt mühselige Schüler, nein, das ist jetzt gemein, aber einfach auffällige Schüler, freche Schüler sind, die dann letztlich einfach zu dir geschickt werden.
Ja.
Ja. Jetzt gehst du zur Frau so und so, bis du dich wieder beruhigt hast, so ungefähr. Und ich glaube, auch das ist ein Ding, das muss, also wenn man sich da nicht abgrenzt, dann kannst du, glaube ich, einpacken, zum einen. Und zum anderen, was du vorhin auch sagtest, möchte ich nochmal wiederholen, du sollst ja keine Strafe sein.
Ja.
Du sollst ja was Positives sein. Das hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm, die Haltung, aber das ist ja logisch. Ja, genau.
Ja, und also ich glaube auch, dass so im Schulalltag irgendwie mit eingeplant zu werden oder so, da muss man halt auch aufpassen, gell? Aber ich glaube, das kann dir schon passieren, ja. Ich glaube, das war jetzt auch viele in diesen Corona-Zeiten, dass viele dann in dieser Notbetreuung eingesetzt wurden. Das habe ich jetzt überhaupt nicht gemacht. Ich fand das auch so ein bisschen grenzwertig. Klar hatten die keine Arbeit, ja, also machst du halt, bevor du gar nichts arbeitest, das, aber du bist ja eigentlich dann auch schon wieder in so einer Lehrerposition. Und das finde ich auch für deine Rolle nicht gut, dass du in diese Lehrerposition gehst.
Ja,
weil du bist ja kein Lehrer.
Auch.
Und das ist halt wieder so ein Thema mit den Schülern, ja. Also ich hatte das einmal, mein Gott, aber das war irgendwie witzig, ja. Das war letztes Schuljahr, war letzter Schultag. Die Zeugnisse wurden ausgegeben und eine Lehrerin war krank. Und die ist am letzten Schultag einfach so schwer erkrankt, dass sie nicht kommen konnte. Und dann war ja diese ganze Umbauphase und es war gerade echt, es war Wahnsinn. Es war alles in der Mega-Baustelle. An allen Ecken und Enden war irgendwas in dieser Schule und ich komme zufällig ins Sekretariat und sehe die völlig verzweifelte Direktorin mit den Zeugnissen einer Klasse, dieser Klasse in der Hand, wo die Lehrerin erkrankt war und sie wollte die Zeugnisse austeilen, aber es war irgendein Notfall. Ich glaube, es ist irgendwie Wasser irgendwo reingelaufen.
Oh
oder
Gott.
Keine Ahnung. Und sie sagt, super. Ich muss hoch und wer geht jetzt in die und die Klasse und wer gibt da die Zeugnisse aus? Habe ich gesagt, ja, das kann ich schon machen. Ja. Ich habe das einfach so gesagt, soll ich die schnell denen geben? Und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, jetzt muss ich denen die Zeugnisse geben. Und ich war dann voll stolz, die Zeugnisse mal verteilen.
Ich wollte gerade sagen, du bist auch erstmal voll aufgeregt, oder?
Dann hat aber danach mein LMVMK gesagt, das durftest du gar nicht, ja, weil das ist ja irgendwie ein Beamtendings oder sowas. Also wenn du so ein Zeugnis, aber keine Ahnung, ob das so ist oder nicht.
Es hat geklappt.
Ja.
Sie haben ihre Zeugnisse bekommen.
Ja, und sie sind jetzt auch schon in der nächsten Klasse.
Von dem her, alles safe.
Ja.
Gott sei Dank. Ja. Oh Gott, auf was man alles achten kann, wenn man denn will und muss. Hilfe.
Mann. Auch manchmal noch so ein Thema ist, ist das mit den Lehrern. Ja, dass auch Lehrer mit eigenen Themen kommen.
Ah ja, stimmt. Das habe ich ganz
vergessen. Natürlich berätst du auch Lehrer, aber ja, es ist halt dann schon, musst schon gucken irgendwie, gell?
Und das auch da so eine gesunde Abgrenzung wahren, genau. Oder? Weil du bist jetzt nicht der Supervisor beziehungsweise Therapeut von den Lehrkräften.
Genau. Ja, bin ich auch schon in Fallen getappt, sage ich dir. Puh. Und da bin ich, jetzt habe ich auch jetzt gut gelernt, dass ich da jetzt einfach mich gut abgrenze und
ja. Einfach von vornherein, dass man da transparent ist, oder? Mhm. Also sprich, alles, was mit den Schülern zu tun hat oder vielleicht auch mal mit eigenen Befindlichkeiten hinsichtlich der Schüler, völlig in Ordnung. Aber alles, was jetzt zum Beispiel ins Privatleben geht oder...
Ja, das würde ich jetzt gar nicht mal so sagen. Wenn es eine Lehrerin irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie der Mann hat sie verlassen oder sowas und der geht es einfach mega schlecht, dann kann die natürlich mal kommen. Und das wäre jetzt für mich auch okay. aber dass du nicht in solche Fäden, weißt du, das sind bei uns sind viele, also sind ja nur Frauen an der Schule, das ist ja auch
so, so untereinander, so geklüngelt.
Und das ist halt auch nicht mein Thema. Also das ist auch Aufgabe der Direktorin einfach, dass die ihre Lehrer da,
also eigentlich so die Teamdynamik im Lehrerkollegium. Das ist,
ja, und ich bin nicht quasi die Supervisorin der Lehrer, das will ich auch gar nicht sein. Also da kannst du auch eigentlich nur verlieren und
ja, das glaube ich auch, genau. In der Tat. Okay. Ach schau, das hätte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm gehabt. Aber logisch eigentlich. Mhm. Ja. Also da auch hingucken und sich nicht einspannen lassen. Ja. Passiert schneller, als man denkt, das glaube ich sofort. Mhm. Cool. Die Räumlichkeiten hattest du noch benannt. Wir hatten sie, glaube ich, haben wir die im letzten Podcast schon?
Spannenderweise im Internet, ich weiß gar nicht wo, irgendwo habe ich das gelesen, dass das oft so ein Thema ist, ja, mit den, dass die Sozialarbeiter halt keine gescheiten Büros halt haben und keine gescheiten Räumlichkeiten. Und das finde ich mega wichtig. Ja. Also das stand.
Das kannst du ja nicht arbeiten. Ja. Also das glaube ich tatsächlich, weil ich glaube, viele Schulen einfach das Raumproblem haben. Ja. Das war ja bis vor kurzem ein Riesenthema an Schulen. Ist es wahrscheinlich bei vielen Schulen immer noch. Ich habe das Gefühl, dass im Laufe der letzten 5 bis 10 Jahre sehr viele Schulen tatsächlich Step-by-Step nachrenoviert wurden oder ausgebaut. Ja. Von dem her, glaube ich, ist es nicht mehr so das brennende Thema. Aber ich denke auch, gell, also du kannst da keine sozialpädagogische Fachkraft ohne Büro sein. Du musst ja irgendwo deine Besprechungen abhalten und Gruppen arbeiten bestenfalls und.
Ja, da habe ich echt Glück, weil mein Büro ist echt super riesig, es ist super zentral. Also oft sind es ja dann so die letzten Abstellkammern so ungefähr.
Ja, die sowas hatte ich in meinem Praktikum, wobei konnte ich leben. Es war irgendwo im Keller so irgendwelche uralten Akten haben da drin gewohnt. Oh, die blieben auch, aber ich musste so hat es ausgesehen.
Aber das weiß ich, das habe ich echt vergessen, dein Praktikum.
Das ist mir ich auch.
Jahr, aber das jetzt, auch wo du das mit diesem Büro erzählst, stimmt. Kommt
ja, wieder. Irgendwo im Keller, also war ganz halt die letzten, genau, Wahnsinn. Gerümpelkammern wurden da ausgepackt. Mhm. Also von dem her, wobei ich hoffe, nachdem das jetzt immer mehr Einzug erhält und bekannt wird und dass es auch mehr Lobby bekommt, sage ich jetzt mal, die Sozialpädagogen an den Schulen, auch hinsichtlich Räumlichkeiten und auch Ausstattung mit Telefon, mit PC, mit E-Mail, so blöd es klingt, aber das brauchst du halt.
Ja, ich hatte lange kein Telefon, ich habe erst seit
kurzem. Ja, ich weiß.
Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich das hingekriegt habe. Also es geht ja dann immer irgendwie alles, aber es ist halt auch alles immer nur so semi-gut. Ja? Also weil mir halt auch wichtig war, dass nicht die Sekretärin weiß, wer mich anruft. Ja, also wenn die
Eltern das ist auch schon wieder schwierig.
Nach mir fragen, okay, aber ja, egal. Das
braucht gut, das so viel okay. Dazu, ja.
Ich wollte noch kurz nochmal sagen, Rechtsgrundlage für Schulsozialarbeit ist Paragraph 13 SGB 8, Jugendsozialarbeit, gibt einen eigenen Paragraphen. Und was gibt es noch zu sagen? Ach ja, unsere Hörerin hat noch gefragt, wie sieht ein typischer Tag aus? Da wollte ich jetzt sagen, natürlich immer anders. Aber in der Regel komme ich in der Früh, ich gehe kurz ins Sekretariat, frage die Sekretärin, wie es geht. Es ist immer wichtig, dass man gut mit Sekretärinnen und Hausmeistern klarkommt, finde ich.
Ja, und das ist überall so. Und im ganzen Leben, in allen Bereichen, die wichtigsten Ansprechpartner.
Genau. Die brauchst du immer.
Ja, das stimmt.
Und dann schaue ich in mein Fach und ja, dann gucke ich mal ins Büro, schaue, ob ich eine Nachricht habe oder meistens habe ich dann auch schon irgendwelche Termine drinstehen. Also ja, wie sieht so ein typischer Tag aus? Ich gehe in der Pause dann einmal raus zu den Kindern, einmal ins Lehrerzimmer.
Ja, dann kommen Schüler, also hast du Termine mit Schülern, Termine vielleicht auch mal zu einer Gruppenarbeit.
Genau.
Bist im Austausch mit Lehrern. Mhm. Hast vielleicht abends noch einen Elternabend am Start, oder? Das ist doch bei dir auch noch mit Thema,
ja, das
dass kommt du damit anwesend bist.
Jetzt dann im neuen Schuljahr kommen die dann jetzt, die Elternabende.
Hier und da mal ein Vernetzungstreffen mit den anderen Jasslern zum Beispiel, wo es alle zusammensitzen, oder anderen Kooperationspartnern. Vielleicht auch mal in der Erziehungsberatungsstelle oder im Jugendamt, wo du zusammen mit einer Familie bist und da einfach übergibst oder begleitest. Und dann noch, wie bist du und inwieweit bist du denn mit Mittagsbetreuung oder der offenen Ganztagsschule, wenn es denn eine gibt, im Kontakt? Bist du da auch vernetzt? Wie ist es da?
Kurz noch, ich sage gleich was dazu. Auch wenn ich nichts im Kalender stehen habe. Ich hatte, glaube ich, echt bisher wenig Tage, wo ich mir dachte, heute ist aber
Langweilig.
Man läuft ja dann auch so rum. Das ist ja das Coole. Du kannst ja dann einfach, wenn du merkst, dass okay, ist gerade nichts los, dann gehst du halt mal ein bisschen durch die Schule. Manchmal klopfe ich dann auch bei den Klassen. Ich bin ja auch so jemand.
Hallo, hallo.
Bei einer Geil. Klasse, da bin ich jetzt ganz traurig, die waren jetzt in der vierten, hatte ich schon Klopfzeichen, die wussten dann immer, wenn ich komme.
Ach, süß.
Ja, deren Lehrerin hört es, glaube ich, auch gerade zu. Hallo.
Hallo, hallo.
Genau. Ich glaube, zum Thema Mittagsbetreuung und OGS, also auf dem Gymnasium, war das tatsächlich so, dass unser Träger auch der Träger der offenen Ganztagsschule am Gymnasium war. Da war ich sogar pädagogische Fachkraft,
Leitung
halt, genau. Und da hatten wir einen Sonder-Special-Fall, das muss ich jetzt kurz erzählen, weil ich das echt spannend fand. Am Gymnasium war bei uns die OGS so, dass die Kinder von Schülern aus der Oberstufe sozusagen betreut wurden. Also mein Kollege und mein ehemaliger Kollege und ich, wir waren sozusagen die Pädagogen und die Oberstufenschüler haben wir dann ausgebildet. Die hatten eine zweitägige Gruppenleiterausbildung und die waren dann sozusagen zuständig für die Schüler, die in der OGS waren. Es gibt ja viele Modelle, wo es irgendwelche Hausfrauen, Mütter, Rentner, keine Ahnung, die Betreuung übernehmen. Ich glaube, in wenigen offenen Ganztagsschulen wird die Betreuung von Fachkräften übernommen.
Und bei uns sieht wahrscheinlich das Konzept auch nicht vor, gell? Ja. Und bei euch, ja, das finde ich aber cool. Das heißt, ihr wart Ansprechpartner natürlich und habt eben zum einen diese Jungs und Mädels geschult. Mhm. Habt ihr auch diese Ausbildung gemacht für die, oder?
Also ja, dieses, genau. Wir haben die ausgebildet und haben halt bestimmte Themen einfach besprochen, die auf sie zu mit Rollenspielen und so weiter, wenn es schwierig ist.
Und auch Rahmenbedingungen festgelegt, ja, oder wie es aussehen wird oder soll.
Ja, die wurden auch bezahlt, also sie haben auch Geld gekriegt dafür. Das cool. War so ein Nebenjob, ja. Das war echt super.
Das fand ich echt. Und es hat erfahrungsgemäß, hat gut funktioniert? Hat
super funktioniert. Ich meine, klar, du hast immer, es kommt halt drauf an. Wir haben schon Wert drauf gelegt, dass es halt vielleicht eher Jugendliche sind, die schon irgendwie in der Kirchenjugend irgendwie, wie sagt man da,
Erfahrungen haben, oder? Einfach
Jugendgruppen geleitet haben, ja, oder irgendwie schon so Jugendleiterausbildungen oder weiß nicht was. Oder im Teamsport irgendwie eine führende, aber und dann haben wir abgesprochen, immer mit der Schule kann der das machen. Also da hat die Schulleitung immer noch ein Veto. Wenn sie gesehen hat, okay, da hat sich jetzt einer beworben, der hat nur Fünfer und Sechser, dann haben sie gesagt, naja gut, also dem wird es jetzt eher gut tun, wenn er lernt.
Ja, macht Sinn.
Genau.
Okay, ach cool, und, super. Ja.
Es war super, genau. Und bei uns an der Schule gibt es eine Mittagsbetreuung noch. Das ist noch ganz special, weil es ja überall so diese, jetzt weiß ich jetzt aber auch wieder nicht, ob das nur in Bayern ist, ehrlich gesagt, falls es jemand weiß. Diese OGS, die jetzt überall installiert werden, sind ja dann doch sehr, ja, da hast du halt sehr klare Vorgaben und es ist ähnlich wie Hort. Du musst da halt dann sein und hast halt so deine, so es ist halt wie Schule so verpflichtend. Du hast halt eigentlich wie Schulpflicht auch an der OGS und das ist in der Mittagsbetreuung bei uns an der Schule jetzt halt nicht so.
Ja. Okay, die ist mehr freiwillig angesiedelt.
Ja, da können halt auch die Eltern, wenn sie mal 2 Stunden früher aushaben, anrufen und sagen, ich würde mein Kind heute 2 Stunden früher abholen. Das würde in der OGS jetzt nicht gehen.
Alles
dann
klar.
Dann buchst du die Zeit, die du gebucht hast und so weiter und so fort.
Genau, gut. Du bist jetzt aber für die Mittagsbetreuung, ihr habt es ja bei euch, gell, in der Grundschule. Da bist du jetzt aber eigentlich nicht mehr vorgesehen. Also da kann man kooperationsvernetzungsmäßig mal gegebenenfalls Ansprechpartner sein,
ja,
aber grundsätzlich hast du damit nichts zu tun.
Also es ist so, dass ich mit der Leitung halt gut im Austausch bin. Wir halt, weiß ich nicht, alle 2-3 Monate mal einen Kaffee miteinander trinken und fragen, wie es so läuft. Und dann ist es halt auch manchmal so, dass die dann fragen, ja, hast du den und den und wie ist denn das und das und so weiter. Und die haben dann auch, die haben aber Schweigepflichtsentbindungen dann für mich in der Regel. Und dann tauscht man sich halt vielleicht über gemeinsame Fälle aus oder wie ist denn der in der Mitte drauf und wie ist der in der Schule und es ist sehr oft ganz unterschiedlich. Manchmal gibt es ja Kinder, die sind in der Schule völlig unauffällig und die führen sich da in der Mitte auf wie noch was.
Ja, das ist dann schon spannend.
Oder andersrum.
Wenn die Strukturen dann vielleicht fehlen oder was auch immer. Ja, okay.
Okay, jetzt müssen wir mal langsam zu unseren...
Wir müssen weitermachen, gell? Ja. Was haben wir denn noch? Ich wäre jetzt noch mal zu 2 Hörernachrichten gekommen. Du machst Hubert, oder?
Dann mach ich mach Hubert. Manuela.
Perfekt.
Ja, die Namen nennen. Moment.
Wir tun es einfach. Ich hoffe, es ist in Ordnung.
Der hat nicht gesagt, wir dürfen es nicht. Also?
Wir machen es einfach. Schon, also bitte Leute, genau, wenn ihr nicht möchtet, natürlich nur Vornamen, aber wenn ihr auch nicht möchtet, dass wir die nennen, wie unsere Hörerin, die nicht genannt werden möchte, darf, dann bitte einfach Bescheid sagen. Wir haben vollstes Verständnis, ansonsten würden wir euch mit Vornamen ansprechen.
Ja, nicht mit Nachnamen, aber den habe ich auch gar nicht.
Den haben wir sowieso nicht.
Okay, also wir haben diese zwei Hörerfragen jetzt ans Ende genommen, weil wir nämlich
keinen Plan haben.
Genau.
Ich sage es einfach mal, wie es ist.
Ja.
Trotzdem. Vorlesen.
Hallo, euer Thema Schulsozialarbeit kommt wie gerufen. Ich hätte einige Fragen. Ich befinde mich im zweiten Erzieherausbildungsjahr und werde nach meinem Anerkennungsjahr Soziale Arbeit studieren. Mein Ziel? Schulsozialarbeiter und Tätigkeit in der Ganztagsbetreuung im Board. Beide Bereiche sind in den meisten Fällen Teilzeitstellen, deswegen die Kombination. Nun zu meinen Fragen. Ab 2025 besteht ein Rechtsanspruch, also ab dem Jahr 2025, besteht ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder. Welche Auswirkungen könnte dieser Rechtsanspruch auf die Schulsozialarbeit haben? Wird es mehr Vollzeitstellen geben? Wird das Aufgabenfeld der Schulsozialarbeiter ausgeweitet? Ich denke da vor allem an Transitionen, engere Erziehungspartnerschaft bzw. Zusammenarbeit mit Eltern, Nachmittagsbetreuungen etc. Oder wird das eher Auswirkungen auf die Lehrer haben? Ist eine Kombination aus Schulsozialarbeit und Ganztagsbetreuung möglich bzw. gängig? In vielen Blogs oder Erfahrungsberichten von Schulsozialarbeitern liest es sich so, als würden die meisten nur in Anführungsstrichen vormittags bis mittags arbeiten. Teilzeit eben. Manchmal gibt es auch die erwähnte Kombination, obwohl es da aber in den meisten Fällen so ist, dass es in Ganztagsbetreuungen Lehrer und Erzieher arbeiten. Bei uns auf dem Land ist es sogar so, dass bis auf die Gruppenleitung nur fachfremde Personen angestellt sind. Oft sind es Mütter, die sich ab Mittag, Nachmittag in der Schule befinden und dort unter der Leitung der Erzieherin mithelfen. Gibt es Prognosen, wie sich der Arbeitsmarkt in dem Bereich entwickeln wird? Wird es einen höheren Bedarf geben? Meiner Meinung nach wären mehr Schulsozialarbeiter nicht verkehrt, weil sie ja die Schnittstelle zwischen Schule und Jugendhilfe sind. Okay, also ein paar Fragen haben wir schon beantwortet. Also einmal die Kombi Schulsozialarbeit, Ganztagsbetreuung gibt's, ja, aber ich denke, das wird völlig trägerabhängig sein. Oder ja, also es kommt halt darauf an, welcher Träger hat die Schulsozialarbeit, welcher Träger hat die Mittagsbetreuung. Wenn es der gleiche Träger ist, könnte der Träger natürlich eine Kombi draus machen. Hallo?
Hallo, Entschuldigung, mein Batteriestrommodus hat sich gerade gemeldet.
Oh.
Ja, in der Tat. Aber wir schaffen das. Wir kriegen das hin. Ich denke auch, und dann kommt es einfach auf die Konzeption an, was dieser Träger eben dann einbringen möchte und will. Boah, ich glaube, das kann man so pauschal überhaupt nicht beantworten. Nee.
Also ich glaube, wie gesagt, bei uns war das der gleiche Träger. Also bei meiner vorherigen Stelle, wo wir Schulsozialarbeit und offene Ganztagsschule hatten, da war das der gleiche Träger.
Das waren zwei ausgeschriebene Sachen. Das eine war Schulsozialarbeit und die offene Ganztagsschule.
Genau.
Gut, ihr hattet beides inne und somit kann man das perfekt kombinieren.
Ja.
Das ist vielleicht ja schon mal eine Antwort von vielen anderen möglichen wahrscheinlich, aber das wäre so eine Kombi, zu sagen, da könnte sich das super ergänzen. Und dann
aber
kann
das,
man
das hängt
auch
ja wieder davon
lassen.
Ab, ob die Schule bzw. den Träger, wir hatten den Träger von meiner Stelle bestimmt, das war ja nicht die Schule, sondern das hat ja die Stadt entschieden.
Das macht, glaube ich, die Kommune oder, ja genau, entweder das Landratsamt oder die Kommune, das ist, glaube ich, überall unterschiedlich.
Und wenn die Stadt oder wer auch immer?
Wie viele Stellen, also genau, was wird denn überhaupt zugeschrieben? Also es ist, glaube ich, immer überall Verhandlungssache. Und das wiederum, denke ich, hängt von der Größe der Schule oder auch vom Brennpunkt oder was auch immer ab.
Und von der Stadt und von dem Bürgermeister und weiß ich nicht, also von den Leuten.
Wie die alle angehaucht sind und was, genau.
Weil wenn die jetzt halt sagen, nee, wir wollen da zwei unterschiedliche Träger drin haben, dann wirst du halt schlechte Karten haben, dass du beides machst. Ich finde die Kombi gut, weil du natürlich
auch... Ja, mir kam das auch positiv vor.
Wir hatten natürlich auch so in dieser Riesenschule, die ja, habe ich ja letzte Woche schon gesagt, so viele Schüler hatte, dass du gar nicht die Möglichkeit hast, da irgendwie Kontakt zu jedem zu haben, hattest du halt super Einblick halt auch über die Kinder, die in der OGS waren. Ja, weil du hast du oft halt viel mehr mitgekriegt. Ja, also. Aber ja gut, also das
ist man abhängig von dem, was gewährt wird und was bewilligt wird und wie besetzt wird. Ja.
Aber das sind schon krasse Fragen, Hubert, echt. Also du bist echt krass drauf.
Uiuiui, ja.
Okay.
Respekt, aber vielen Dank trotzdem.
Ab 2025 besteht ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder. Okay, keine
also
Ahnung.
Also da, also ich glaube, das schwirrt schon immer wieder so rum, dass das jetzt dann kommen soll. Aber die haben ja immer noch nicht die Krippenplätze, die schon seit Jahren gesetzlich zustehen. Ja. Also bis das ausgebaut ist, Gesetz hin oder her, befürchte ich, könnte es sein, dass es trotzdem länger dauert. Und ich glaube, er hat selber auch geschrieben, ein gesetzlicher Anspruch auf Betreuung hat mit Fachkräften jetzt erstmal überhaupt nichts zu tun, oder?
Das habe ich ja gerade schon gesagt. An der OGS, genau. Bei uns machen es Oberstufenschüler, das sind eindeutig keine Fachkräfte. Und ich weiß an den anderen OGS?
OGSO? OGSA? Egal.
Also.
Stopp.
Batterie, genau. Da sind es, wie gesagt, so wie du schreibst, fachfremde Mütter, keine Ahnung, Omis. Ja, es ist so.
Ich glaube, damit hat es zu tun, deswegen kann man jetzt davon ausgehen automatisch, dass man da mehr in Fachkräfte investiert. Leider. Schön wäre es, aber ja. Weiter.
Welche Auswirkungen könnte dieser Rechtsanspruch auf die Schulsozialarbeit haben? Ja, keine Ahnung. Ehrlich gesagt, nee. Hubert, spannend. Da kannst du jetzt, glaube ich, echt viel diskutieren und überlegen. Aber wir haben ja schon festgestellt, ich weiß ja nicht, wo vom Land du herkommst, vielleicht auch aus Bayern, dass es in jedem Bundesland irgendwie auch anders ist. Und unsere liebe Hörerin zum Beispiel sagt ja auch, sie arbeitet 30 Stunden, ist auf einer 30-Stunden-Stelle eigentlich. Das ist auch nicht Vollzeit, aber es ist schon mal mehr als wir sind 20. Und ich glaube, das hängt auch wieder von der Schule ab. Und es hängt wieder von dem Bedarf an der Schule ab. Und wenn dann, wie gesagt, so eine Brennpunktschule hast, wie die Ria vorhin schon gesagt hat, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es da auch Vollzeitstellen gibt an den
Schulen. Dass man das dann auch gut argumentiert bekommt. Ich meine, ich denke jetzt vom allgemeinen Trend, aber das ist jetzt echt, ich bezeichne mich dahingehend jetzt mal als Laie. Es ist einfach nur so ein persönliche Erfahrungsdingens. Ich habe schon das Gefühl, dass das Thema an sich mit Sozialarbeitern an Schulen in den letzten 10, 15 Jahren wirklich eine Aufwärtskurve hat. Es geht hinauf, es ist mehr Akzeptanz da, es wird mehr gefördert, es wird mehr gewollt. Ich kann mir vorstellen, dass das weiter so geht. Aber was das jetzt für die einzelnen Schulen heißt, das ist natürlich, steht in den Sternen, beziehungsweise können wir uns auch kein Blabla erlauben. Urteil. Kein, danke. Es ist schon spät. Okay. Und eben nochmal Betonung, ich glaube, ganz viele von diesen gesetzlichen Ansprüchen, wovon du sprichst, da reden wir von jemandem, der da ist und Kinder auf Kinder aufpasst. Und das hat mit uns Pädagogen oder mit Erziehern, Kollegen nichts zu tun, erstmal zwingend, würde ich
so sehen. Ja, jetzt auch noch nicht. Also es hat ja jetzt auch.
Also weder jetzt noch dann. Würde ich so sehen.
Also die Leitung hat natürlich vielleicht oft pädagogische Fachkräfte, aber ehrlich gesagt von unserer Mitti war die, jetzt haben wir eine neue Leitung, die ist Pädagogin, aber vorher war die auch keine Pädagogin.
Ja.
Also die hatten dann viele Zusatzausbildungen und Fortbildungen und so weiter gemacht, aber das ist, kannst du nicht, wird es einen höheren Bedarf geben?
Wie gesagt, ich denke, die Akzeptanz wächst, aber wie es passiert und umgesetzt wird und dann auch in den einzelnen Bundesländern und Locations und so weiter. Schwierig, da kommt es, denke ich, auf die Politik vor Ort an.
Ja, und ich meine Prognosen, wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt, es ist ja auch immer so die Frage, wie entwickelt sich der Arbeitsmarkt oder wie geht es weiter mit dem Fachkräftemangel, den wir hier haben, also ich glaube, du musst dir keine Sorgen machen, Hubert, dass du keine Stelle kriegst.
Also das können wir, glaube ich, fast mit Sicherheit sagen.
Glaube ich auch.
Also als macht er jetzt Sozialarbeit dazu oder was?
Ich hab's er ist Erzieher und er würde jetzt noch soziale Arbeit studieren.
Oh, drauf wäre es auch eine coole Kombi. Ja. Also du wirst mit Sicherheit immer einen Job haben.
Glaube ich.
Das glaube ich kann man so sagen, in welchem Bereich auch immer.
Ja, cool. Aber vielleicht hört ja jemand zu, der sich irgendwie da
auskennt.
Auskennt.
Oder Zahlen hat.
Oder Entwicklungen mitkriegt.
Dann gerne melden.
Ja, cool. Ich wusste das gar nicht mit dem Rechtsanspruch ab 2025. Das ist ja auch erst in 5 Jahren.
Ja, das dauert auch noch. Und ich denke, wie gesagt, ich habe das schon mal gehört, macht ja auch Sinn. Aber wie gesagt, nachdem bis heute die ihre Krippenplätze nicht ausgebaut bekommen haben. Und ich glaube, da gibt es schon seit einem Jahr oder zwei einen Rechtsanspruch drauf. Bin ich da ein bisschen zaghaft in meiner Prognose. Tausend Dank auf jeden Fall, Hubert.
Cool. Ja, voll.
Aber sorry, dass wir hier ein bisschen wenig konkrete Antworten geben konnten. Aber ein paar Ideen zumindest.
Da wussten wir schon.
Und Transition heißt Übergang übrigens.
Ah,
ich habe gegoogelt, das ist voll praktisch mit so.
Ja, es war ja klar, dass es irgendwie sowas heißt, aber.
Ja, ich wollte es jetzt wissen. Gut. Ich habe auch noch eine Hörernachricht, aber das sind wir leider genauso blank. Von Manuela. Sorry, schon mal auch dir im Vorfeld. Trotzdem möchten wir es mit reinnehmen. Sie beschäftigt sich zurzeit mit dem Thema Alltagsrassismus und fände es interessant, inwiefern rassistische Diskriminierung auch ein Thema in der Schulsozialarbeit ist. Ob wir, beziehungsweise jetzt du, damit Erfahrungen haben oder ob es an den Schulen Konzepte zum Umgang mit Rassismus gibt. Ich bin blank.
Nö, ich habe keine Erfahrungen damit. Ganz selten war vielleicht, also vom Gymnasium gab es mal so einen Fall, da haben irgendwelche Kinder was zu einem Mädchen gesagt, die irgendwie, ich weiß gar nicht, wo die Mutter herkam, ich glaube aus von den Philippinen oder so. Der Vater war Deutscher und da waren die Eltern dann einfach ganz erbost und kamen in die Schule, aber das ist erstens Jahre her und bestimmt ist das ein Thema, also das glaube ich schon.
Das glaube ich auch,
ja,
das
ist auf Gottes jeden Willen Fall.
Ganz, aber ich habe ganz wichtiges vor allem.
Ja. Ich habe da jetzt aktuell nichts, was ich einfach dazu berichten könnte. Also an der Grundschule sowieso nicht.
Ich glaube auch, da ist es Gott sei Dank hoffentlich noch nicht, hat es nicht den großen Einzug erhalten, eher unter Eltern vielleicht im Worst Case. Und dann müssen wir halt wieder sagen, Gott sei Dank auch, ich glaube, vielleicht liegt es auch, wie gesagt, wir sind relativ ländlich und ja, vielleicht ist es hier auch nochmal ein bisschen anders gelagert, wie zum Beispiel in der Großstadt. Das sage ich so oft, diesen Satz, fällt mir gerade auf. Aber es ist, glaube ich, aber oft auch so.
Was ich schon glaube, es kommt mir jetzt aber gerade ganz spontan, also was ich so aus der SPV-Arbeit und so noch im Kopf habe, du hast halt schon, wenn du jetzt mit Eltern zu tun, mit Eltern allerdings, und das kriegen die Kinder natürlich auch mit, die halt auch selber nicht gut situiert sind, ja. Die wohnen, also ich kenne das hauptsächlich aus der SPV-Arbeit, die suchen Wohnungen oder die kriegen Hartz IV und so weiter und so fort und kriegen keine Stelle oder irgendwie sowas und dann heißt halt immer, ja, und wenn dann wieder irgendwas gestrichen wird oder so, dann ist doch das immer so die klassische Antwort, ja, ist ja klar und das kriegen alles nur die Ausländer und nur die Flüchtlinge und die kriegen ja alles und wir kriegen nichts so ungefähr. Das ist sowas.
Das kenne ich auch. Also in Bezug auf die Flüchtlingsthematik fällt es auf Erwachsenenebene gern tatsächlich. Ja, das kenne ich auch.
Ja.
Aber ich habe Gott sei Dank das jetzt noch nicht so auf der Jugendlichen- oder Kinderebene mitbekommen. Und zumindest nicht im Schulsetting jetzt direkt bei dir. Da ist es noch nicht angekommen. Ja. Aber auch da, das ist noch mal ein bisschen kürzer und konkreter. Vielleicht auch da gibt es vielleicht Erfahrungsberichte eurerseits.
Ja, das würde mich
echt gerne uns schicken.
Bei Facebook auch geschrieben, aber es kam irgendwie nichts leider. Also wenn ihr das jetzt hört und ihr habt Erfahrungen damit oder habt einfach da eine Geschichte dazu, fänden wir das super, wenn ihr da einfach wert und uns kurz berichten würdet, dann würden wir das nächstes Mal noch mit reinnehmen. Und
ja, wird sich unsere Hörerin bestimmt auch sehr freuen und wir auch.
Ja.
Cool. Vielen Dank auf jeden Fall für die Nachricht auch. Und sorry, ich bin jetzt gerade so ein bisschen stressy unterwegs, weil ich mein Akku tickt, dieses Mistding. Ja, aber ich glaube, das war es ohnehin jetzt erstmal inhaltlich, oder? Von heute. Ja. Heute fand ich es strukturierter. Wieder
ein bisschen
gehüpft, aber das finde ich darf. Okay. Aber wir sind wieder in time.
Und in time in sind wir überhaupt nicht.
Nein, in time sind wir nicht, aber in the flow. Okay, wir machen weiter. Entweder oder. Steffi. Ha. Ach nee, ich. Scheiße. Oh ne! Ja. Vielleicht hätte es geklappt. Wärst du drauf reingefallen?
Nee.
Schade, okay.
Ich habe keine Frage mehr vor überlegt.
Ja, stimmt. Ich Gott sei Dank schon. Ich hatte es vorher noch auf dem Schirm. Ich muss überlegen, welche ich nehme. Ich nehme nach dem Haarewaschen föhnen oder an der Luft trocknen lassen.
Bei dir weiß ich die Antwort. Boah, das ist echt schwierig, aber ich kann das jetzt ganz klar sagen.
Das sagst du auch immer. Geil. Ja?
Im Winter föhnen, im Sommer nicht.
Okay, macht Sinn. No. In der Tat. Das heißt, das weiß ich nämlich tatsächlich nicht von dir. Oder nicht mehr. Also im Sommer lässt du auch gerne wirklich, du duschst aber in der Früh immer eher.
Genau, oder? Und das wollte ich gerade sagen.
Das ist der Punkt.
Immer abends, bevor du ins Bett gehst. Und ich dusche manchmal abends, bevor ich ins Bett gehe und manchmal auch morgens in der Früh. Und dann wenn ich abends, bevor ich ins Bett gehe, dusche, dann föhne ich sie auch nicht.
Gell, so ist es nämlich. Jetzt haben wir es.
Bock mehr habe. Und dann denke ich mir, die trocknen ja heute Nacht.
Die trocknen ja noch, haben ja noch 8 Stunden.
Aber wenn ich in der Früh, dann föhne ich sie natürlich.
Ja, macht Sinn.
Und dass du sie nicht föhnst, habe ich jetzt hiermit schon beantwortet.
Genau, und das war schon immer so und das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Weil ich wasche immer abends Haare und dann trocknen sie selber über Nacht.
Genau.
Ja, cool.
Grazie. Das ist aber eine witzige Frage gewesen. Ich wollte noch mal aufrufen, okay? Also, ihr lieben Hörer, wir haben jetzt echt schon voll viele Abonnenten, ja? Und wenn so viele Leute, die uns abonniert haben, das auch hören, dann erwarte ich für nächstes Mal, dass mir jemand bei Facebook eine persönliche Nachricht schreibt mit einem Vorschlag für eine Entweder-Oder-Frage an die Ria. Was wollt ihr immer mal von der Ria wissen? Ja? Ihr habt die einmalige Möglichkeit, ja, weil ich nächstes Mal dich frage. Also,
ja, das ist ja super. Ich habe mich gerade voll zurückgelehnt und habe gedacht, sie sollen dir eine Frage über dich stellen.
Nee.
Es ist gerade voll witzig, wie es die Steffi auf ihre strenge Tour probiert. Dann setzt sie nämlich immer ihren strengen Mama-Blick
auf. Ja,
so. Herrlich. Nein, macht es, okay. Leute, das fänden wir witzig. Ja, bitte, schreibt uns entweder oder Fragen, schreibt uns gerne Nachrichten, eben auch zu besagten Fragen, die vielleicht noch offen geblieben sind, oder Hörernachrichten.
Und Themenwünsche?
Themenwünsche. Wir sind nämlich wieder völlig, stimmt überhaupt nicht. Wir sind jetzt heute ohne Thema am Start, wieder mal.
Für nächstes Mal.
Also genau, für nächstes Mal. Bitte Themenwünsche. Ansonsten, ja.
Also wir haben noch in petto. Wir haben noch unbedingt eine Fallfolge. Dann haben wir noch 2 Interviewpartner am Start, bei denen wir uns jetzt mal melden müssen, haben wir nämlich ausgemacht. Einmal zum Thema ISE Auslandsmaßnahmen, die Katze.
Ja, das wäre komisch, keine Folge ohne diese Katze. Moment.
Also einmal zum Thema ISE Auslandsmaßnahmen. So. Und dann haben wir noch den Marc, der angefragt hat, ob wir ihn nicht mal einladen wollen. Der ist nämlich Zirkus- und Theaterpädagoge.
Stimmt!
Da werden wir jetzt dann bald mal was machen. Finde ich, das passt doch jetzt zum Herbst. Also das wäre cool. Beide werden jetzt dann kommen, Interviews. Müssen wir noch terminlich ausmachen, aber das steht noch so an. Dann haben wir noch jetzt eben, wie gesagt, ich schaff's und so weiter. Vielleicht gibt es hier noch was, was ihr gerne mal behandelt hättet. Wir haben schon noch einiges.
Aber gerne auch Ideen von euch.
Und Wünsche. Das fand ich jetzt immer gut, weil unsere letzten Folgen haben wir nur aufgrund eurer Wünsche eigentlich gemacht.
Ja, das stimmt. Und auch ganz viel anhand eurer Nachrichten. Das war irgendwie auch cool, weil da immer so irgendwie alles mit drin ist. Dann. Ja. Das ist echt cool.
Voll gut.
Macht Spaß. Danke,
macht sehr
auf
viel
jeden
Spaß.
Fall.
Tausend Dank.
Ja.
Okay, und ich werde mich wieder zusammenreißen und werde jetzt wieder das coole Hintergrundbild reinstellen. Und ich werde auch noch ein Sommer- und Winterbild. Hast du ein Sommer- oder Winterbild? Hast du ein Winterbild? Und ich hätte gerne ja auch, jetzt kommt wieder mein böser Blick, strenger Blick, gerne eure Meinung. Sommer oder Winter? Haare föhnen, ja oder nein?
Stimmt. Also, ihr seid gefordert.
Es ist wie zu Hause, man wird ignoriert.
Bitte. Ja, genau. Wir machen jetzt ja auch einen auf Good Cop, Bad Cop.
Ja.
Du die Strenge und ich die Bitte. Ach ja.
Ja, gut.
Batterie fast leer, 10%. Ich bin aber noch hier. Gut, ich würde sagen, in diesem Sinne, tausend Dank fürs Zuhören.
Mhm.
Wir freuen uns aufs nächste Mal.
Ja.
Cool war's.
Sehr schön.
Einen guten Start in die Schule für alle, die jetzt hier noch in Bayern sind. Alle anderen sind ja, glaube ich, schon wieder am Start. Und ja, wir hören uns nächstes Mal. Danke fürs Zuhören.
Tschüssi.
Ciao.
Es wäre ja auch mal spannend gewesen zu fragen, das machen wir jetzt aber nicht mehr,
wieso der
gestartet ist.
Das kam mir jetzt auch gerade. Ich hatte es überhaupt nicht auf dem Schirm. Das wäre jetzt im Eingang irgendwie ganz spannend gewesen. Misti.
Und es wäre auch interessant gewesen, wie es so im Ausland mit Schulsozialarbeit ist. Das hätte mich auch interessiert.
Hatten wir da keine Hörernachricht dazu? Emanuela hat doch sowas geschrieben, oder nicht?